Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Yo!
Hello.
Ne?
Hallo. Gut gelaunt, okay. In die neue Folge.
Die Sonne scheint. Kennt ihr noch den Song von den Fantastischen Vier, Lass die Sonne rein?
Hey, lass die
jetzt,
Sonne rein.
Jetzt, wo du sagst,
ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
Ja.
Hey, lass die Sommer, Sonne rein.
Sommer, Sonne, Sonnenschein, zieh ich mir furchtbar gerne rein.
Lass die
gerne
Sonne rein.
Gerne rein. Ne?
Doch, super. Doch.
Aber ich habe, glaube ich, 20 Jahre nicht an diesen Song gedacht. Ich hatte aber neulich einen anderen Song von den Fantastischen Vier im Kopf. Ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. War das MFG?
MFG,
sieht immer wieder mal.
Freundlichen Grüßen.
Die Welt liegt mir zu Füßen, denn wir stehen drauf. Es war aber nicht MFG, es war irgendwas anderes.
Sing mal.
Nee, kann ich nicht, weil ich ja nicht drauf komme.
Sing trotzdem.
Nur den Refrain, eine Melodie.
Ich komme doch nicht drauf, welcher Song das war.
Folge von Schrecklich nette Familie, wo Al Bundy diesen Song sucht.
Mhm.
Genau. In einem und dann stundenlang in der Hotline ist und dann beim Radio, glaube ich. Und dann
ich weiß aber nicht mehr, wie es aufgelöst wird.
Ja, irgendeiner errät es dann nur anhand dieses.
Er sagt noch ein Wort, Him. Es gibt noch das Wort Him am Ende, das weiß er noch, aber okay, mehr nicht.
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist so eine lustige Folge.
Singt ihr im Auto mit, wenn ihr Musik hört? Mal so? Laut?
Weniger als früher. Also nicht, dass ich im Auto früher gesungen hätte, aber ich singe allgemein weniger als früher. Woran liegt das?
Du fährst nicht so viel.
Nein, ich sage ja nicht im Auto, sondern allgemein.
Okay, woran liegt das?
Tja, keine Ahnung.
Du bist alt?
Und dann singt man weniger?
Vielleicht.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht so eine todbringende Krankheit, die du gekriegt hast, die dich davon abhält.
Die hält mich aber nicht vom Singen ab.
Ja, aber von dem Gefühl, singen zu wollen.
Meinst du?
Bei mir ist es auch todbringende Krankheit, einfach nur das scheiß Alter.
Der, überzeugt mich alles nicht.
Das Weichen der Jugend aus unseren Körpern.
Also, dass es Dinge gibt, die man nicht mehr macht, zum Beispiel irgendwo über Dinge drüber hüpfen oder mal zwischendurch schneller laufen.
Ja.
Oder ein Stückchen rennen, wenn man zur Bushaltestelle. Das ist ja alles, das verstehe ich, dass das mit Alter zu tun hat, weil das ist ja einfach mal so 5 Schritte laufen, das ist ja anstrengend ohne Ende.
Es ist gefährlich. Vor allen Dingen der schnelle Antritt. Da kann man sich sofort eine Zerrung holen, wenn man sich nicht aufgewärmt hat in unserem Alter. Man kann sich was vertreten. Mir tut oft die Hüfte weh, schon beim Gehen. Ich sag's euch.
Schon beim Stehen, würde ich sagen.
Schon auch beim Stehen,
aber, ja. Genau, beim Singen ist ja eines der Dinge, die kann man sich beibehalten. Oder gibt's was, was für ein... Ersetzt man das durch irgendwas? Pfeifen?
Ja, aber Singen
oder ist einfach meckern.
Genau. Singen ist doch ein Ausdruck von Glückseligkeit. Also es gibt ja wirklich diese Leute, die dann zum Beispiel morgens aufstehen und sich singend anziehen oder so, weil der Tag beginnt.
Erzähl doch nicht.
Ich habe Insta-Stories gesehen.
Gibt doch keine, ach ja, komm, am Arsch die Räuber, Insta-Stories. Da lügen die Leute doch nur. Hey, und heute Morgen, da hatte ich so eine gute Laune. Das ist so wie Fotos von Frauen, die Salat anlachen. Es gibt,
what?
Guck mal nach Stockfotos von Frauen, die Salat anlachen. Es gibt unfassbar viele Fotos, Frauen, nicht Männer, nicht Familien, Frauen, die Salat anlachen. Und aus irgendeinem Grund, so, wenn es um gesundes Leben geht, Frauen, die Salat anlachen. Und das ist so mit Insta-Stories von Leuten, die erzählen, dass sie morgens gute Laune haben. Die stehen vermutlich auf, wie jeder andere Mensch auch, und denken sich, aber es ist ja erstmal so ein bisschen Sputum hochhusten, so ein
und kratzen sich erstmal am Sack.
Wie man es typischerweise halt morgens macht. Das sieht man ja auch nie in Filmen, ne? Wenn die Leute erstmal am Waschbecken stehen und dann so einen grün-gelben da reinrotzen. Nein, heute Morgen, da war ich so gut drauf, da bin ich erstmal 5 Kilometer gejoggt oder so. Also, dass ich Sport machen sowieso, aber irgendwie hatte ich so gute Laune. Das hat doch keiner.
Das ist meine Routine. Das erzähle
ich doch nur, damit man neidisch ist, weil das weniger leicht zu überprüfen ist, als ob die sich ein M3 kaufen konnten. Ne? Du kannst, ne? Kannst ja nicht mal eben, ich meine, du kannst natürlich irgendein Foto posten von einem M3, aber das glaubt dir dann keiner, wenn er dann sieht, du bist trotzdem noch mit deinem alten Citroën unterwegs. Aber dieses, oh, ich war heute Morgen so gut drauf, da denkt sich jeder, Mann, fick dich. Und niemand kann es nachprüfen und deswegen posten Leute das.
Ja, das ist Social Media in a nutshell.
Will man die anderen Leute ärgern? Ist es bewusst oder
nicht
weiß
direkt,
man?
Aber man weiß, dass die Leute sich vergleichen.
Ja, die anderen, denen
will sich selber gut fühlen. Ja.
Man möchte sich überlegen fühlen. Das ist genau wie dieses, ach, mein Kind hat heute was Lustiges von Plato zitiert oder so. Ne? Weißt du, das ist einfach, macht halt auch kein Kind, außer man dressiert es, das zu tun. Aber man kann das posten als Leist dann so normal, damit die anderen sich denken, mein Kind
kann auch
hat
nicht
den Daumen in Kaka gesteckt.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich erzähle ja lieber über die Dummheiten, die die Kinder machen, weil ich das so lustig finde.
Ja.
Heute, True Story, fragt mich der Kleine, Papa, warum ist die Mama sauer, wenn Jonathan, also der Große, Auberginen per WhatsApp an seine Freunde verschickt?
Boah, ich habe lange nicht gewusst, was das bedeutet.
Und dann habe ich wirklich überlegt, okay, was ist jetzt? Und dann habe ich gedacht, nee, komm, bist jetzt mal ehrlich, erklärst ihm das ganz normal, sachlich, ohne irgendwas. Und dann sage ich, ja, Aubergine, das soll der Pilli sein. Mhm. Und dann sagt er, aber so sieht doch ein Pilli gar nicht aus.
Da hat er völlig recht.
Und absolut. Dann sage ich, ja, das stimmt, es soll das ja auch nur so irgendwie sein. Und dann sagt er, aha, und was sind Orangen? Und ich so, nichts. Und was sind Ananas? Nee, dann hat er mich die gesamte Obstpalette abgefragt, weil er natürlich davon ausgegangen ist, dass jedes Obst-Emoji sozusagen für irgendwas Doppeldeutiges steht. Und diese Diskussion, mit der bin ich heute geweckt worden. Also insofern, nicht alle Kinder können Plato zitieren. Manche fragen sich auch, was diese Aubergine.
Hast du ihm gesagt, dass auch Ananas für den Zwingerclub steht? Ananas? Hatten wir ja schon mal, glaube ich. Irgendwie was denn? Ein geheimes Zeichen für Swingern. Ananas.
Was?
Ja, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist eine Ananas.
Wo hast du das gelesen?
Ich weiß nicht.
Swingerclub, genau, wo er Wodka hingeliefert hat, vermutlich.
Auf swingerclub.de bin ich aus Versehen, ich bin ausgerutscht mit meiner Hand auf die Tastatur gefallen und habe swingerclub.de VU eingegeben.
Ja. Und dann kam. Hör mal, Schatz, ist eine witzige Geschichte jetzt mit meiner Browser-History.
Vorher bin ich noch mit dem Kopf auf den Inkognito-Mode geknallt. Das ist echt Wahnsinn, was für Zufälle. Ja, also eine Ananas steht für Swingerclub.
Habe ich mal irgendwo gelesen, ja.
Aber das leuchtet, dass die Aubergine für Penis steht, das kann ich mir noch.
Aber warum hat man nicht Banane genommen?
Für den Penis jetzt oder für den Zwingerclub?
Für Aubergine, also ich meine statt Aubergine für Penis.
Ja, manche mögen lieber Auberginen. Ach so.
Ja, wahrscheinlich, weil die auch vom Durchmesser, die ist größer, die ist noch, hat man noch einen dickeren wahrscheinlich, ne? So eine Aubergine, oder?
Ist ja doppelt so. Oder liegt das an der Farbe?
Nee. Vielleicht will man auch nicht so krumme Sachen verschicken.
Ja, so dunkel halt. Ja, Moment, warte mal. Weiß nicht.
Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, irgendeiner muss das ja zum ersten Mal gemacht haben.
Wer auch immer am anderen Ende der Leitung saß, dachte sich, was zum Fick? Was soll das?
Ja, aber vor allen Dingen, der Typ ist ja irgendwie berühmt, ohne berühmt zu sein. Gibt's ja oft. Auch der Typ, der weiß ich zum ersten Mal gesagt, er soll mir sagen, der Mittelfinger steht jetzt für fickt euch oder fick dich. Und irgendwie hat gesagt, das setzt sich niemals durch. Wieso sollte so ein Mittelfinger irgendwas Negatives sein? Warum ausgerechnet der Mittelfinger? Warum nicht der Zeigefinger? Warum nicht der Ringfinger? Und der hat gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Leute, die ich nicht mag, den zeige ich den Mittelfinger. Mhm. Und zack, ich weiß nicht, 200 Jahre später, wann wurde der erste Mittelfinger gezeigt? Weiß man nicht.
Keine Ahnung.
Aber im Western schon?
Und wie viele Leute gibt es, die ähnliche Trends versucht haben, die keinen interessiert haben?
Ja.
Ich zeige jemandem jetzt den Ringfinger. Das heißt, fickt euch. Und keiner, hä, was willst du mir sagen?
Ja, warum ausgerechnet der Mittelfinger? Und wer ist der Urheber?
Siehst du, den kennen wir nicht.
War der Ringfinger gleich schon viel vorher dran, vor dem Mittelfingertypen.
Überleg mal, der Typ, der den Ringfinger...
Der Mittelfingertyp hat es nur kopiert vom Ringfingertypen. Ja. Hat sich gedacht, komm, ich mach das, das
finde ich cool. Der lebt jetzt in so einem Palast mit goldenen Tigern und dieser Ringfinger-Dude lebt in so einer Lehmhütte.
Meine Idee war das. Der hat es nur einen Finger weitergerückt. War und dieselbe Idee.
Erzählt es jedem und ja, ist klar.
Ja.
Ist klar, Pascal. Es war deine Idee.
Ja, richtig.
Ja, keine Ahnung. Hat sich nicht, irgendeiner hat ja diese ganze Scheiße zum ersten Mal gemacht. Das denke ich mir auch immer bei Rezepten.
Mhm.
Jetzt hat neulich, mein Sohn hat hier gekocht, der kocht ganz gerne, der Große, und dann hat er da so ein Rezeptbuch und so.
Das
und
ist ja cool.
Ja, das ist eigentlich super. Ganz cool. Und dann guckt er da so
ganz
rein.
Ganz der Vater.
Und dann denke ich mir auch so, okay, wer zum Teufel, und da sind dann irgendwie sieben verschiedene Rezepte, also sieben verschiedene Zutaten in verschiedenen Aggregatzuständen und Grammanzahlen und dann die Reihenfolge ist entscheidend und so weiter. Also wie kommt man darauf, dass dann sozusagen, wann kam jemand auf die Idee, das zu machen? So, nehmen wir mal eine Kartoffel. Dann sagt sie einfach, ich nehme die Kartoffel und wenn ich die exakt 20 Minuten lang in heißem Wasser koche, dann wird die geil.
Ich glaube, das fing damit an, dass Leute überhaupt Dinge erhitzt haben. Und dann haben sie sich einfach gedacht, ey, das, also mit dem Fleisch funktioniert das super.
Lass uns versuchen, mal alles andere auch mal.
Aber das muss eine geile Zeit gewesen sein,
wo die einfach alles an? Erhitzt haben, was sie gefunden haben, aber nicht alles geklappt hat.
Ja, wann fing das denn überhaupt an? Haben die vielleicht sogar Fleisch einfach früher roh gegessen und sind dann erst später, nachdem sie jahrhundertelang roh gegessen haben, auf die Idee gekommen, mach mal Feuer an darunter?
Ja, aber dann, gab es dieses, das goldene Zeitalter, dass wir zünden alles an, wir braten alles und dann haben die alles in den heißen Kochtopf oder übers Lagerfeuer gehängt. Müssen sie ja. Überleg mal, wie viele tausend Sachen die ausprobiert haben, bis die rausgefunden haben, welche funktionieren, welche nicht.
Ich glaube, das war ja so, irgendwann ist immer das erste Mal. Und es war so, in der Steinzeit ist dann irgendwie der Neandertaler mit seinem Speer durch die Gegend gegangen und dann konnte er nicht mehr. Dann saß er da, ach Mensch, aus dem schlechte Laune, irgendwie Wetter war mies, dann hat er seinen Speer so umgekehrt in den Sand gesteckt.
Auch noch morgens so mit der Spitze, und er konnte keinen Salat anlachen.
Richtig, mit der Spitze nach oben. Und dann ist er eingepennt. So. Und dann kam so eine Herde von, gab es da schon Gnus? Sagen wir mal so, Steinzeit.
Gab es ja 1986.
So, die sprangen über ihn drüber, weil er da mitten im Weg lag. Aha, ein Zebra ist aber auf diesen Speer geknallt. Zack. Ein
Zebra von den Gnus, ja.
So, dann ist das Zebra aufgespießt an seinem, der hat natürlich, bevor er eingeschlafen hat, er natürlich ein Lagerfeuer gemacht. Da sein Spießer. So, und dann ist dieses Zebra, als er aufwachte, gut durch gewesen.
Und zack, der Döner war erfunden.
Zack, so. Und dann wacht er auf. Boah, hier riecht's aber gut. Und dann denkt man, kann ich jetzt in dieses gebratene Zebra mal reinwerfen? Dann hat er es versucht. Wams. Und dann, seitdem, macht
also
man
so
Fleisch
ist das passiert Spieß. Quasi?
Ja, glaube ich.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie anders gewesen sein könnte.
Ja, aber wie? Es macht ja keinen Sinn. Das ist
die einzig logische Erklärung.
Ja, sage ich doch gerade.
Ja. Ein Zebra, das zufällig über ihn drüber springt, auf dem Spieß landet, der neben dem heißen Feuer ist und dann gebraten wird.
Ja.
Das klingt für mich nach der bislang plausibelsten Erklärung, die ich gehört habe.
Finde ich auch.
Und auch gleichmäßig gebraten.
Ja, das Zebra durch den Schwung hat sich gedreht und deshalb sage ich ja, der Dönerspieß quasi.
Genau, das hat sich den ganzen Tag gedreht.
Ja, so eine permanente Rotation.
Ich will nicht, vielleicht war es auch kein Zebra, vielleicht war es irgendwas anderes, kann auch ein Häschen
gewesen sein. Was Kleineres als ein Zebra.
Auf alle Fälle ein Tier, sagen wir es mal so. Ein
Zebra wiegt ja doch relativ viel. Und ich glaube, ich würde aufwachen, wenn so ein Zebra auf hier den Speer, den ich in die Luft gehalten habe, draufspringt.
Ja, dann fing es an. Okay, das Tier kann man essen. Oh, was ist denn das hier? In der Erde, eine Knolle. Machen wir es mal warm.
Das leuchtet mir noch ein, dass man von einem Tier aufs andere kommt, weil man denkt, okay, Fleisch, Fleisch, heiß, heiß, lecker, lecker. So, Aber wie kommst du da drauf, zum Beispiel, dass aus Mais Popcorn wird? Okay, da kannst du noch sagen, habe ich auch mal reingeworfen und dann in die Hitze. Aber es gibt ja noch Sachen, die nur funktionieren, wenn du verschiedene Sachen mixt, also miteinander. Oder zum Beispiel Joghurt. Das ist ja eigentlich verschimmelte Milch. Also nicht verschimmelt, aber auf jeden Fall. Du musst ja erstmal über diesen Zustand wegkommen, wo es noch nichts ist, und dann davon ausgehen, aber wenn wir noch ein bisschen warten, dann wird's geil.
Du meinst Käse jetzt zum Beispiel.
So ein bisschen wie so Bitcoins. Mhm. Also wie Aktien, wo du dir denkst, ich verkaufe noch nicht, weil es wird noch geiler. Und so ist es ja dann auch beim Essen, bei irgendwelchen Sachen, die halt, stell mal vor, es gibt Sachen, die müssen eine Dreiviertelstunde lang erhitzt werden. Eine Dreiviertelstunde erhitzt in Steinzeit-Menschzeit.
Milchprodukte sind so ein gutes Beispiel, weil es so unfassbar viele gibt. Ne? Es gibt Sahne, es gibt Butter, es gibt Milch, es gibt saure Milch, es gibt Joghurt, es gibt Käse.
Aber nochmal, es gibt ja noch einen ist ja noch ein Schritt davor. Es muss ja vorher mal irgendjemand auf die Idee gekommen sein, geil, eine Ziege, die hat da Euter, da ziehe ich mal dran. Oh, da kommt was raus. Oder eine Kuh. Irgendwann muss ja jemand auf die Idee gekommen sein.
Ah, gut, das finde ich jetzt nicht so schwierig nachzuvollziehen, wenn man halt sieht, dass die Tiere Junge haben, die davon trinken. Also,
okay.
Dass man es mal probiert, aber wie Etienne schon beschreibt, also dieser Prozess mit Joghurt, oder ich habe zum Beispiel jetzt einen neuen Lieblingskäse. Das ist so ein Blauschimmelkäse. Und normalerweise ist das ja so, wenn Sachen erstmal anfangen zu schimmeln, dann schmeißt man die weg. Wer ist auf die Idee gekommen? Da ist wirklich schon blauer Schimmel drauf. Da hat sich Henning, Käse ist um. Ah ja, okay, schmeiß weg. Und dann zu sagen, nee,
das ist, wenn man.
Warte mal. Lass mich nochmal. Obwohl, auf der anderen Seite, vielleicht war es einfach ein Student.
Der
hat sich dann gedacht, das ist noch gut. Das ist blau.
Nee, das ist blau geschimmelt. So.
Das ist noch gut. Das kann man noch.
Nein, der war betrunken.
Gar nicht so schlecht.
Der kam von der Medizinerparty, ist betrunken gewesen, hat einfach blind nachts in den Kühlschrank gegriffen, hat das so ein dann so, Ding,
ja, Schimmelkäse seit 2000. Das ist auch
so Survivorship-Bias, weil der Jörn, der das Ganze mit altem Hühnerfleisch probiert hat, der lebte halt nicht mehr, um die Geschichte zu erzählen. Aber Henning mit dem Blauschimmelkäse, der hat das überlebt und hat dann seinen Freunden erzählen können, hör mal hier, wenn der Käse so richtig fies verschimmelt, ist der voll lecker.
Okay, ich habe eine Frage. Ja. Was ist Mehl?
Ja, das gemahlenes Getreide, ne?
Mhm. Okay,
Weizen, also ganz fein gemahlen.
Jemand kommt auf die Idee, Getreide zu pflücken, dann das so zu häckseln, so lange zu bearbeiten, wieder
was denn? Am Getreidebaum gepflückt.
So, egal, auf jeden Fall. Und dann kommt wieder Mehl draus. Mhm. Und das alleine ist gar nichts wert. So, aber dann denkt er sich, ey, jetzt klaue ich die Kinder von diesem Huhn. Der weiß nachweislich, das sind Kinder. Das sind Lebewesen, die daraus entstehen. Er sagt sich, mir egal, ich mach's einfach kaputt. Patsch! Dann sieht er da drinne tote Huhnkindmasse. Ja?
Mhm. Jein. Nicht ganz, aber.
Aber das muss er ja erstmal denken. Nicht nach heutigem Kenntnisstand. Du musst dich reinversetzen in die Steinzeitmenschen. So, ne? Und die sehen dann, hey, mach Kind kaputt. Mach das Ei kaputt. So. Und dann denkt er sich, dieses komische Mehl vermische ich jetzt? Dann gehe ich zur besagten Ziege und sag so, und das Zeug, wo die Babys dran nuckeln, da ziehe ich jetzt dran, hol mir die Milch und das tue ich auch noch in einen Topf. Dann rührt er das alles um und macht sich Pfannkuchen.
Ja.
Und du denkst dir doch einfach, okay, holy shit, was für ein Geniestreich muss das sein, dass da jemand drauf kommt.
Ja, aber das kann ich mir noch leichter vorstellen, wenn man erstmal da bei der Idee ist, Mehl zu gewinnen, zu generieren aus diesem Weizen, dann kannst du ja schon mit Wasser alleine einen Teig machen. Also Mehl und Wasser. Und das wiederum finde ich nicht so ganz abwegig, weil das Mehl selber ist ja nur Staub. Staublöffeln ist unangenehm, also tue ich Wasser dran. Und dann hast du schon einen Basisteig, dass du irgendwann sagst, was könnte man da noch reintun?
Lass mal Eier versuchen,
lass mal Milch versuchen, lass mal Salz versuchen.
Aber so ein rohes Ei, dann Da würde ich aber auch nicht denken, dass man das jetzt unbedingt nehmen kann. Das muss ja eine Vorstufe gewesen. Da muss man ja schon mal mit dem Ei zumindest mal ein Rührei gemacht haben, wo man sagt, okay, wenn man das aufwärmt, kann man es essen. Also es ist nicht giftig.
Aber das hatten wir ja schon, das alles mal gegessen. Also gegessen und dann aufgewärmt wurde.
Das ist ja die Zeit, wo die sagen, okay, wir haben hier ein Feuer. Jeder bringt 10 Gegenstände. Herbert, lass die auch mal zu Hause.
Mhm.
Jeder bringt 10 Sachen, die wir aufs Feuer legen. Und dann gucken wir.
Die Nahrungsmittel funktionieren ja alle oder fast alle. Nicht alles davon schmeckt danach besser, aber du kannst ja auch Äpfel ins Feuer legen. Dann sitzt halt heiße Äpfel, die schmecken jetzt auch nicht viel besser, aber sind immer noch essbar. Also, dass man bei allen Nahrungsmitteln mal durchprobiert, was passiert, wenn ich dir jetzt Bratäpfel gibt es auch, es gibt Leute, die mögen das. Dass man das alles mal versucht, was man sowieso schon isst, zu erhitzen, das finde ich jetzt nicht so abwegig.
Aber ich stelle mir das dann so vor, wie dann da einer. Wie muss das gewesen sein da? Also ich meine das ernst. So damals muss es ja diesen Moment, die hatten keine Kochbücher. Die konnten nicht im Internet irgendwie bei Chefkoch nachgucken, was so momentan die geilen Sachen sind, sondern die mussten das ja rausfinden und die konnten das auch mit niemandem groß teilen, wenn die nicht in der gleichen Höhle gewohnt haben. Dieser Moment, wo der so ein Kaninchen brät und da reinbeißt und merkt, Alter, ist das geil.
Ich glaube, es war einfach auch evolutionär von Vorteil. Also gerade Fleisch zu erhitzen, bringt dich ja in Sicherheit vor allen möglichen Problemen, die du mit rohem Fleisch hast, Parasiten und so weiter und so fort.
Nein, aber überleg doch mal dieser emotionale Moment, wo der Vater mit gebratenem Kaninchenfleisch, wo er gerade zum ersten Mal reingebissen hat, der hat es einfach auf gut Glück, seine Frau, seine Neandertaler-Frau, hat gesagt, du bist ein Idiot. Warum verbrennst du? Erst killst du das Kaninchen, dann willst du es noch verbrennen. Was bist du für ein Idiot? Mhm. Er sagt so, wart ab, Schatz, wart ab. Und dann rennt er mit seinem.
Immer sagst du, dass ich ein Idiot bin, Heike. Lass mich das doch einmal ausprobieren.
Genau. Und dann läuft er mit seinem Kaninchen, gebratenen Kaninchenspieß zurück in die Hohle und sagt, so, Heike, und jetzt probier mal. Und dann beißt sie da rein und beide denken sich so, holy shit, ist das geil.
Mhm.
Und dieser Moment, wo der Neandertaler zum ersten Mal Fleisch gebraten hat, da wäre ich gerne dabei. Da müsste doch Kai Pflaume irgendwo von hinten rauskommen.
Wie er sich dann im Recht fühlt. Ja. Ich hab dir doch gesagt, irgendwann schmeckt mal was davon.
Ich gebe zu, der Stein hat lange gedauert.
Steine gebraten. Ja.
Der Stein war nicht gut. Unsere letzte Hütte hat gebrannt. Okay.
Verstehe ich.
Aber hier, das Kaninchen. Gut, der Pelz war auch doof.
Stimmt, der hat es mit Haaren gegessen.
Mhm. Stimmt, du musst den eigentlich noch. Warum eigentlich? Brennen die Haare nicht eh weg auf dem Grill?
Ja, aber das
ist
so eine Haut.
Nicht so lecker.
Haut bleibt da
bestimmt. Außerdem möchtest du daraus ja, also daraus kannst du noch was herstellen aus dem Fell.
Das ist richtig.
Habt ihr Kaninchen schon gegessen?
Ja.
Und? Ich glaube, ich habe es noch nicht gegessen. Schmeckt's?
Ja.
Also nicht so geil.
Ich habe das noch nicht gegessen. Ich esse keine sympathischen Tiere.
Meins war ein Arschloch-Kaninchen.
Ach so, ja, nee, dann. Ja.
Was hat's gemacht? Du hast
dich aber auf 2 Parkplätze quergestellt mit seinem SUV.
Hat sich immer vorgedrängelt an der Kasse. He got it coming.
Und ist immer beim Lidl, beim Rausgehen, direkt nach der Doppeltür stehen geblieben. Einfach so komplett unvermittelt.
Oder nach der Rolltreppe. Die Rolltreppe hochfahren und dann stehen bleiben und sich orientieren.
Ja.
Oder Leute, die beim McDonald's an der Kasse 10 Minuten an der Kasse stehen, wenn sie dran sind, dann anfangen zu überlegen, was sie gerne bestellen. Was haben sie denn? Ja, weiß ich nicht, seit 50.000 Jahren den gleichen Scheiß. Ein Big Mac, Chicken Nuggets und Pommes.
Mhm.
Ach, sie haben auch Burger. Haben sie auch, haben sie Hähnchen? Nein, haben wir nicht. Chicken Nuggets. Leute, die bei McDonald's noch überlegen. Jeder Mensch hat doch bei McDonald's seine Bestellung.
Ich war da schon so lange nicht mehr, aber du kannst auch mittlerweile auch an so Bestellcomputern bestellen, bevor du überhaupt an die.
Ja.
Also dann, das erspart doch vieles von dem Blödsinn.
Ich meine nur, dass dieses. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die spontan überlegen, was ihnen schmecken könnte bei McDonald's.
Ich zeige ja jetzt nicht,
du hast doch über den Zeitraum so viel McDonald's-Erfahrung angeeignet, dass du genau weißt, ich brauche einen Big Mac und einen 6er Chicken McNuggets, um den Hunger für eine halbe Stunde zu stillen. Ich brauche die Pommes, weil es Spaß macht und so weiter.
Und ein Royal TS und ein Big Mac, um mich selber zu hassen.
Ja, sowas.
Weil es zu viel ist? Ja. Oder, aber Royal TS magst du schon?
Natürlich, also sicher nicht bestellt. Also ich meine, ich habe ihn Ewigkeit nicht mehr bestellt, aber ja, klar.
Das ist das, was ich immer, wenn, dann Royal
TS. Was bestellst du bei McDonald's?
Royal TS Menü, nichts anderes.
Nur?
Menü, okay.
Naja.
Sonst nichts.
Nö, nee, was soll ich nachher zu essen? Ein Salat?
Ja, einen zweiten Burger. Nee. Die Burger bei McDonald's sind so designt, die Burger bei McDonald's sind so designt, dass dich ein Burger nicht richtig satt macht.
Ja, aber dann kommt die Pommes und die fette Cola dazu und dann muss man das ja Ganze, das ist ja der Trick, das muss man ja sacken lassen.
Und jemand lässt irgendwas sacken.
Und dann wird's irgendwann, wird dir schlecht.
So. Ja, natürlich.
Am Ende, nach 20 Minuten geht das Ganze ja im Körper auf. Und dann geht's einem nicht so gut. Und das weiß man, ey, da kann ich nicht noch so ein... Sind eigentlich die Burger kleiner geworden? Kann das zufällig sein? Hatten wir das hier schon mal? Ich habe den Eindruck, dass die kleiner geworden sind.
Das kann gut sein. Die ändern ständig irgendwas.
Nein.
Doch, an den Packungen, an den Größen, an den Soßen. Die haben den McChicken geändert. Die haben die Chicken McNuggets geändert.
Vielleicht hat sich einfach nur die Masse des Burgers verglichen zu deiner Masse relativ gesehen gesenkt.
Moment mal.
War das eine elegante Art und Weise zu sagen, vielleicht hast du zugelegt?
Ja, aber mein Mund ist ja genau gleich groß geblieben. Also ich weiß ja ungefähr, was ich da reinschiebe, wenn ich da reinbeiße. Man hat ja so ein Gefühl, wenn man da reinbeißt, ist das jetzt größer oder kleiner geworden, weil man öffnet den Mund bei McDonald's ja immer relativ gleich. Diese Größe ist der
Räumlichkeit. Da hast du festgestellt. Schatz. Da hast du festgestellt, passt nicht mehr.
Ja, so ungefähr. Genau.
Etienne, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Etienne ans Thema Ohren erinnern.
Ja. Oh. Und zwar hat mir Kollege Florentin Will, schöne Grüße vom Podcast UFO, hat neulich erzählt, ich glaube, das hat er auch in seinem Podcast auch schon häufiger erzählt, der hat sich gekauft, ein neues Gadget, und zwar eine Ohrenkamera.
Ach Gott, damit man
Schaber,
ins Ohr gucken kann.
Schaber plus Kamera in einem. HD-Kamera, es ist quasi wie so ein Stift. An diesem Stiftende, wie so ein Kugelschreiber oder so, ist eine kleine HD-Kamera und ein kleiner Schablöffel. Er meinte aber, es gibt jetzt auch schon das Upgrade mit so einem kleinen Greiffingern. Und dann kannst du sozusagen das auf dein Handy, das Bild auf deinem Handy, die Live-View auf deinem Handy machen. Und dann kannst du mit dem Stift in dein Ohr reingehen und siehst auf deinem Handy das Live-Bild von in deinem Ohr. Und er hat mir sogar gespeicherte Videos, die er zufällig auf seinem Handy hatte,
nice,
von seinem Gehörgang gezeigt.
Wir müssen das zum Trend machen, statt Dickpics.
Oder Elfbars. Was? Statt Elfbars, also statt, wie heißen die Dinger? Ja, so E-Smokes.
Das sagt mir gar nichts.
Ich bette.
Ja, wie heißt denn das? E-Zigaretten.
Ja, aber ich meine, also etwas, was man verschickt.
Ach so, nee, ich meine einfach, dass Leute nach draußen gehen und nicht mehr rauchen, sondern alle mit ihrem Ohrschaber.
Ah ja, okay, das ist der erste Schritt. Hm?
Okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das denn man ja nicht nur Videos von den Ohren machen muss, kann.
Nee. Muss oder kann?
Kann? Gute Idee, Jochen.
Also du kannst es in jede Öffnung stecken. Und schaben.
Also ich möchte nicht wissen, was es bald für Videos im Netz gibt.
Das so wie diese Massagepistolen, die offiziell Massagepistolen sind, aber inoffiziell 90% von Frauen gekauft werden.
Mhm. Und schon 10% Ohren. Von Männern.
Ohrenkamera.
Schatz!
Aber diese Ohren, sind die nicht sehr empfindlich? Also muss man da nicht genau wissen, bis hierhin und nicht weiter.
Deshalb ist ja die Kamera da.
Ja, aber kannst du das einschätzen? Da, okay, das ist die Gehörmuschel und da ist doch so eine Haut irgendwann. Wie heißt die? So eine Membran, wie nennt man das?
Trommelfell?
Ja, darf man auf keinen Fall durch, sonst bist du doch taub, oder?
Naja, ich glaube, also taub ist nicht, aber es ist nicht gut. Aber
außerdem tut das ja auch saumäßig weh, wenn du das auch nur leicht berührst. Also da hast du noch nie in deinem Ohr gepopelt?
Ja, mit so einem, aber ich nicht dabei.
Nein, ich halte mich an die Aufschrift von den Q-Tips, wo steht, nicht in den Gehörgang einführen.
Man kann das reintun, man muss nur wissen, wie. Man muss man muss eine leichte Drehbewegung machen, dass man praktisch immer den Dreck so da rum und so leicht vorne abkippt, damit der nach hinten wieder rausgezogen werden kann. Denn man darf nicht den einfach nur gerade reindrücken, damit der Dreck da nicht reingedrückt wird. Also es geht schon, man muss es vorher noch so ein bisschen befriemeln.
Woher nehmen Sie das Fachwissen, Dr. Dominikus?
Ja, jahrelang habe ich...
Ich nehme mal befriemeln.
Man hat früher angefangen mit Fleisch zu essen, das hat man ausprobiert, das habe ich jetzt auch jahrelang ausprobiert und das für gut befunden. Also meine Ohren sind tipptopp.
Aber auf dem Weg dahin hast du dir einfach 8 Kilo Beton in die Ohren, also das ist wirklich, du hast so oft dir deinen Ohrenwachs da reingeschoben, das ist, theoretisch könntest Goldbarren dahinter verstecken.
Wart ihr schon mal beim Ohrenarzt, habt ihr mal eine schöne Ohrendusche bekommen?
Nee.
Muss man machen, es ist geil. Da merkst du erstmal, wie viel Dreck in dem Ohr drin ist.
Ich habe eine Heimohrendusche.
Ja, aber ist die so richtig medizinisch auch, wie beim Ohrenarzt?
So, weiß ich nicht. Ich habe einfach nur so ein Teil, das ist wie so ein Gummiball mit einem Stiftende und da kannst du Wasser reinfüllen und dann kannst du dein Ohr ausspülen.
Ah, so ein, wie so ein, ja, ja. Also das geht? Klappt das? Kommt da was raus?
Da kommt dann Wasser raus. Ich weiß nicht, ob das wirklich, also es soll halt besser sein als Ohrenstäbchen, weil man die ja eigentlich nicht in die Ohren einführen soll. Ich sag mal, ich nutze das sehr sporadisch. Seltener als Zahnseide.
Ich kann nur sagen, ich war einmal beim Ohrenarzt und empfehle das jedem, das mal in seinem Leben gemacht zu haben, zu einer Grundreinigung. Und dann kommt er da mit so einem Wasserstrahl, hält so ein Schälchen ans Ohr und dann zeigt er dir das Schälchen und da ist wirklich viel Dreck drin gewesen.
Das spricht wenn du komplett Neandertaler wärst, gegen, hättest du das Schälchen aufs Feuer gestellt.
Das spricht komplett gegen deine Theorie, dass du der König der Ohrenstäbchen bist, wenn du derjenige bist, der zum Ohrenarzt muss und anschließend das ganze Ohrenschmalz rausgeprügelt bekommt aus, und im Schälchen hat.
Das war vor 30 Jahren. Seitdem gehe ich da nicht mehr hin, weil ich gedacht habe, das kann ich selber.
Seitdem hast du die Ohrenstäbchentechnik entwickelt?
Nee, der hat mir gesagt, bloß nicht mit Ohrenstäbchen. Und das habe ich natürlich als Anfang genommen. Leck mich doch. Natürlich mache ich das mit Ohrenstäbchen.
Ja, Mann, du warst nämlich einfach, das ist die Ratinger Schwimmgang, die ich kenne.
Ja.
Der Arzt sagt, benutzen Sie bitte keine Ohrenstäbchen. Und ihr sagt einfach, fuck you. Was willst du machen? Guck mal. Und dann standet ihr so an der Wasserrutsche mit Ohren, mit Q-Tips und habt in euren Ohren so reingepiekst.
Aber die Sprungturmgang hat bestimmt immer saubere Ohren gehabt, weil die haben sich ja quasi jeden Tag beim Tauchen die Ohren ausgespült automatisch. Ja. Ihr habt bestimmt die saubersten Ohren in ganz Ratingen gehabt.
Wir haben die saubersten alles gehabt in ganz Ratingen, glaube ich.
Und einfach, da fangen wir jetzt mal nicht weiter an.
Wo wir eben über Alter gesprochen haben, wie sieht bei euch der Ohrenhaarstatus aus?
Ich guck mal eben.
Habt ihr welche?
Kaum.
Eine? Nee. Wenig? Nee. Gar nicht?
Fast gar nicht.
Es geht. Ich war gerade beim Friseur und da sage ich immer, machen Sie die Ohren mit.
Also, ist halt immer blöd, wenn man irgendwann mehr Haare auf den Ohren als am Kopf hat, ne?
Das habe ich halt original noch nie zu einem Friseur gesagt. Machen Sie die Ohren mit.
Bei mir hat der Barbier das automatisch gemacht. Das war so ein bisschen wie so ein Feuerschlucker. Der hat so ein kleines Flammstäbchen gehabt und dann immer so
das ist die nice.
Ohrenhaare weggesenkt.
Aber bei dem Thema, Leute, kann ich euch aktuell was sagen. Ich habe von meinem Management eine Anfrage gekriegt und jetzt möchte ich mal eure Meinung.
Boah, ich mag das, wenn du sagst, mein Management, das klingt Management? So, als wärst du so eine richtig geil, wichtige Sau.
Hab ich,
weißt du, jetzt sitzt gerade Jürgen auf dem Bock von seinem LKW und denkt sich, Alter, ein Management, das ist schon ein coolen Typen, ne?
Der Ede. Also meine Agentin hat mir...
Das finde ich klingt nach KGB, das klingt noch besser.
Der kriegt kein Patreon von mir, denkt sich gerade 3000.
Okay, das war gelogen, kein Mensch. Ich habe eine Mail gekriegt.
Okay.
An meine öffentliche E-Mail.
Eine Spam-E-Mail.
Okay, es ist eine Spam-E-Mail, okay. Und ich habe mich extra angemeldet für diesen Spam, damit ich ihn kriege. Danke, dass wir das rausgearbeitet haben.
Schön, dass wir dich noch dissen konnten, bevor du die bestellt siehst.
Ich habe ein Angebot.
Ja.
Und jetzt wüsste ich gerne mal, was ihr dazu sagt. Und ich sage das jetzt einfach ganz öffentlich, was die mir geboten haben, inklusive Geld, okay? Und ihr sagt mir, ob ihr, was ihr davon haltet.
Ist inklusive Geld? Ich bin gespannt, was die sonst noch geboten haben.
Ja.
3 Rollen Tapete.
Pass auf.
Und 9 Euro.
Haartransplantation in der Türkei.
Quatsch.
Die fliegen mich hin, stopfen mir so viel Haare, wie ich will, an Stellen,
die sollen Jochen hinfliegen.
Inklusive Flug, Aufenthalt und Behandlung.
Ja.
Plus 3000 Euro. Ich schwöre.
Und was musst du dafür machen?
Jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Du hast wirklich ein Angebot bekommen.
Ich schwöre.
Aber was musst du dafür machen?
Mach das. Ja, ich muss mir meine Haare transplantieren lassen.
Ja, aber musst du darüber, ist das
ein Testimonial dann aufnehmen?
Machen,
ich oder? Müsste wahrscheinlich das in irgendeiner Form dokumentieren. Keine Ahnung, so genau ist der Deal noch nicht. Da wurde erstmal nach losem Interesse gefragt. Also ich müsste dann wahrscheinlich auf Insta irgendwie Stories machen von der OP, von vorher, nachher und so weiter.
Moment. Ist es nicht schon alleine eine Beleidigung an sich, dich anzusprechen, ob du nicht eine Haartransplantation machen möchtest?
Ja, das ist eine Frechheit. Das
also,
würde dich jemand für Diätpillen
da hast du gesagt, hast du denn nicht deinem Management gesagt, frag die doch mal, ob die mich nicht kennen.
Kennen Sie Jochen?
Kennen Sie, genau, kennen Sie Etienne?
Dann haben die aber gesagt, den können wir uns nicht leisten. Zu viele Haare.
Also ich meine, es muss ja irgendwo... Also
du bist ja der Easy-Mode sein. Von uns dreien.
Ja, bei mir ist es eigentlich nur die Geheimratsecke.
Der Hartmut wäre, wenn sie es mir anbieten. Und Jochen ist in der Mitte.
Aber wo nehmen die Haare her?
Aus dem Po.
Sicher?
Ja, aber absolut.
Das kann doch sein. Ich habe auch schon mal gehört, dass die Schamhaare nehmen, um Barthaare zu transplantieren.
Was?
Ja. Weil die irgendwie, weil die Schamhaare ähnlicher sind zu Barthaaren.
Nein, die nehmen die vom Hinterkopf. Da schneiden die alles kahl, weil das siehst du ja nicht im täglichen Gebrauch. Dann verpflanzen sie es einfach nur nach vorne. Das sind deine eigenen Haare.
Ja, gut, das ist meine Haare, meine Sackhaare sind auch meine Haare.
Und hinten drin kriegst du halt Farbe auf die kahle Fläche, damit es nicht so auffällt.
Aber das wäre doch eigentlich eine gute Idee, dass du Schamhaare nimmst, wenn du locken willst.
Moment mal, wieso nimmst du nicht normale Haare? Die wachsen doch nach. Also nimmst du einfach Haare.
Nee, die wachsen ja nicht nach, weil die Wurzeln mit rausnehmen.
Ja, macht Sinn.
Stimmt. Sonst hätte ich schon wieder volles Haar.
Das Problem Jochen. Nicht. Stimmt. Boah, die sind so dumm alle, die keine Haare mehr haben.
Moment mal.
Warum lassen die nicht einfach neu wachsen?
Moment mal, normalerweise macht man das mit Wurzeln. Ist das in der Türkei auch so, dass die Wurzeln nehmen? Das weißt du nicht.
Das sind türkische Wurzeln dann.
Vielleicht nehmen die nur Haare.
So ist das gemeint mit den, ich habe türkische Wurzeln. Nee, das heißt, ich hatte eine Haartransplantation.
Ja, genau.
Das finde ich gut. Das finde ich gut.
Was ist denn? Also,
du hast mich überzeugt, ich mach's.
Pflanzen die vielleicht einfach erstmal nur die Wurzeln ein, so. Du siehst aber die Haare noch nicht. Und dann sagen die, aus den Wurzeln, ist halt wie bei einer Gemüsezwiebel,
ja, kommt aber was genau raus. So ist es, Jochen.
So, und dann haben die den falschen Topf genommen. Und dann kommen da blonde Haare raus.
Das ist aber, glaube ich, gar nicht so easy. Das dauert irgendwie eine ganze Weile, bis das anwächst und du darfst in der Zeit irgendwie, glaube ich, die Haare nicht waschen, nicht bürsten, nicht irgendwas.
Ja, du musst das auch irgendwie, du kriegst dann so eine Folie wie bei einem Tattoo da drüber irgendwie.
Ja, ja.
Und du kriegst ja auch jede einzelne Haarwurzel muss ja einzeln verpflanzt werden.
Das war früher mal anders, glaube ich, ne? Dann konnte man bei den Leuten sehen, das sah wie Puppenhaare sah das aus, wo du immer so eine kleine Stelle hattest mit so 20 Haaren und daneben wieder eine mit 20
Aber
Haaren.
Aber das wird doch heute automatisch gemacht mit so einem
ich hab keine
Gestell
Ahnung.
Und so einem Roboter oder nicht. Fertig. Eine so
geht Nähmaschine.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich habe mich zwar dafür interessiert, aber ich glaube, mein Status ist zu schlecht. Ich habe zu wenig Haare übrig, um das sinnvoll machen zu können.
Aber mit also, so Geheimrats- aber ich höre daraus, ihr wollt, dass ich das mache.
Schon, ja.
Ich finde das nicht schlecht. Also bei denjenigen, wo ich das gesehen habe, die noch so ein bisschen Haare übrig, nicht ein bisschen, sondern die noch ordentlich Haare übrig hatten, sah das durchaus gut aus.
Aber ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch, das zu dokumentieren dann auf Social Media? Weil eigentlich
willst du ja was... Dass das ein Geheimnis sein soll?
Naja, eigentlich willst du was kaschieren. Du willst eigentlich, dass die Leute denken, du hast volles Haar. Aber wenn du jedem sagst, ich habe kein volles Haar, sondern ich habe das operieren lassen, also dann, das ist ja irgendwie so ein bisschen entgegen dem...
Ja,
dann weiß ja jeder sieht auch diesen Prozess dann, wie scheiße du dann aussahst, ja. Da mit den Löchern da im Kopf und
aber
so weiter.
Aber was ist denn cleverer? Das lieber zu lügen und dann kommt es irgendwann raus und stehst du wie ein größerer Depp da oder gleich offen zu sein und sagen, ich lasse mir die Haare transplantieren.
Ja, vor allen Dingen, wenn du 3 Monate lang irgendwie so irgendein Netz da oben tragen musst oder sonst irgendwas, das kannst du ja gar nicht verheimlichen.
Ja.
Aber hat Jürgen Klopp das nicht auch gemacht?
Aber hat
ich glaube, hat das auch gemacht.
Ja, ja, aber hat er es nicht verheimlichen wollen? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, wurde der hat doch, glaube ich, sogar ein Testimonial für diese Haken.
Ah, okay.
Ich glaube, irgendwas in, ich meine, in Düsseldorf wäre das gewesen.
Okay.
Ich glaube, der hat überhaupt kein Geheimnis draus gemacht. Also ich finde es auch nicht schlimm. Wenn, warum nicht, wenn es danach gut aussieht?
Ja, das ist aber halt die Frage.
Ja.
Das finde ich sehr schwer einzuschätzen. Erstens fühlt es sich, fühlen sich die transplantierten Haare in irgendeiner Form anders an? Wirkt es irgendwie so, weil die nicht über Jahrzehnte da in eine richtige, in eine Richtung gewachsen oder gekämmt oder was auch immer wurden? Nicht, weißt du, dass du dann deine normalen Haare gehen alle so leicht nach links und dann hast du die neuen und die stehen alle so kerzengerade nach oben. Das würde ja auch, und die sind irgendwie widerspenstiger und du kannst die weder mit Gel noch so, jedes Mal, wenn du die so nach zur Seite kennst, springen die wie so eine Feder wieder zurück. Fühlen die sich wirklich an wie meine Haare? Habe ich diese Verbindung
und
zu diesen Haaren so wie zu meinen anderen Haaren?
Nochmal, es sind ja, wenn ich es richtig, ich bin mag ein bisschen doof sein, aber es sind ja nicht deine eigenen Haare. Es sind
doch, doch.
Aber wo natürlich nehmen die her? Doch.
Deshalb transplantieren, die nehmen sie von einer Stelle so. Und tun sie in die andere Stelle.
Okay.
Aber was meinst du, wessen Haare sind das?
Ja, genau, das war meine Frage.
Also ein Haarspender, anonymer ja, Haarspender.
Ja, gibt es nicht so? Haarspender? Kannst du ein Stück rausnehmen lassen und dann wird das kategorisiert.
Meinst du, wie bei Organtransplantation?
Ja,
warum nicht? Dass man so Haartransplantation von irgendjemandem hat, der einen Motorradunfall hat.
Oder hatte? Vielleicht Leichen?
Ich meine, das gibt es ja so bei Extensions oder so, dass du quasi...
Ja, die werden ja dran gebappt.
Genau, die einfach so dran gebappt werden. Aber nein, du kriegst deine eigenen...
Okay.
Deine eigene Haarwurzel nur verlegt. Du verlegst die von einer Stelle in die andere.
Okay, dann könnte aber ich mir so die Seiten...
Idee mit Organspende nicht schlecht. Wenn, wenn so ein Motorradfahrer jetzt bald wieder Frühling so einen Unfall hat, hatte Unfall, ja, ist schade, aber der hat echt schöne Haare. Und mal was draus machen.
Da gibt es so einen Online-Katalog, meinst du?
Habt ihr einen Organspendepass?
Ja, habe ich.
Wirklich?
Ja, habe ich immer in meinem Portemonnaie. Als Plastikkarte habe ich den sogar.
Das heißt, wenn du stirbst,
ja.
Dann darf sich jemand auf deine Leber freuen.
Dienen. Meine ist gut.
Ja?
Ja. Alles gut. Ich hatte ja mal eine Fettleber oder Anzeichen der Fettleber, die ja, nach dem letzten Check alles soweit gut. Also, wenn ich einen Unfall habe, könnt ihr euch auf gute Organe freuen. Noch.
Ich überlege, was ich gerne hätte von dir.
Kann man sich da vormerken lassen?
Haare. Die Stradivari. Welches Organ hättest du denn? Die Stradivari.
Was ist da eigentlich draus geworden aus der?
Ja, nix.
Ja, die ist, da ist nichts zu holen bei der Stradivari.
Das weißt du nicht, ist. Bevor nicht Horst Lichter oder wie der heißt. Wie heißt der Horst Lichter?
Lafer.
Ah, nee. Lafer? Horst Lafer?
Nee. Helmut wie Lichter.
Die? Wie?
Harald Lichter? Nein.
Ich hab der mit keine dem Schnäuzer, Ahnung. Ne? Laffer, wie heißt denn der?
Lichter.
Lichter, Laffer?
Lichter, Laffer.
Horst Lichter heißt der.
Ja.
Das ist doch der Typ von Wahres für Bares. Bares für Rares. Rares für Bares?
Ja, genau.
Bares für Rares, oder?
Ey, ihr guckt doch, also zumindest du, Jochen, weißt ja, du bist ja so ein Hobbykoch. Hm. Ich muss noch mal auf dieses Thema Koch kommen, weil ich jetzt vermehrt, wenn du einmal in diesem Algorithmus steckst auf Instagram, dann kriegst du halt häufig so diese stylischen
ja,
Kochvideos.
Gehen mir auf den Sack.
Wo die so in 30 Sekunden
gehen mir auf den Sack.
Ultra leckere Sachen machen. Jetzt habe ich gestern wieder so ein Kochvideo gesehen von so einem Dude, der Spaghetti mit Meatballs gemacht hat. Mhm. Und es irgendwie triggert mich das, weil es fängt immer so an, so, ja, ey, jeder mag Spaghetti mit Meatballs. Ich zeige euch ein super einfaches Rezept, wie ihr das machen könnt. So, und dann hat er da seine Schüssel, die der aus der Vogelperspektive quasi zeigt. Und dann allein die Sachen, die der alle in diese Schüssel da macht,
ja.
Denke ich schon, von den Gewürzen habe ich teilweise noch nie gehört, geschweige denn, dass die irgendjemand Normalsterbliches einfach zu Hause hat. Und dann sind das irgendwie gefühlt 60 Schritte und es sieht aber so easy aus und ich denke mir nur in meinem Kopf, wenn ich das versuchen würde nachzumachen, das würde den ganzen Tag dauern und scheiße schmecken. Hm. Und irgendwie ist dieser Trend dass diese Köche, diese Online-Köche, dass die alles so locker, also so, wie soll ich sagen, die scheißen so auf alles, so, die werfen alles da so rein, die knatschen da so rum, weißt du, es ist so.
Es muss alles matschig sein und dann aber in den Ofen und auf einmal schmeckt das total geil, weil man dieses Brot dann zerreißt und der Käse zerläuft und da noch ein Nougat draufgeschmiert wird, alles ist so geil, ne?
Nee, nicht nur geil, sondern auch so auffällig cool.
Ja.
Also mir ist das scheißegal, dann werfe ich das hier rein, werfe ich das, dann haue ich da einmal drauf, mache ich rein, ist mir scheißegal, ein bisschen Salz, ist auch egal wie viel, ein bisschen darf. Also es wirkt alles so nach dem Motto, als ob die so spontan einfach Sachen in den Topf werfen, die Küche aussieht wie Sau und so weiter. Aber ist es eine Fernsehküche, die wahrscheinlich 10 Leute aufräumen?
Ja, ich krieg auch, weil ich auch so Rezepte gucke, wird auch in meinen Algorithmus ständig solche Sachen reingespült, die dann aber auch alle von unterschiedlichen Leuten auch alle gleich aussehen, ne? Also innerhalb von 30 Sekunden immer fette Gerichte, wie, genau wie du es sagst, alles reinschmeißen und ich raffe nichts. Ich muss mir diese Videos immer 20 Mal angucken, bis ich überhaupt verstehe, was da alles drin ist. Es nervt mich total, tatsächlich.
Mich nervt das, wie cool Köche sind.
Andererseits, also ich hab das, was ihr sagt mit diesem irgendwie etwas total Einfaches, darüber habe ich mich vor 2 oder 3 Podcasts ja schon ausgelassen, dass irgendwie jemand etwas als einfach beschreibt, was ein 3-Stunden-Prozess mit 15 einzelnen Arbeitsschritten mit Halbstunden Pausen dazwischen ist und ich mich frage, wie kann man das als einfach bezeichnen? Also ja, es ist keine Quantenphysik, aber es sind ganz, 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 ganz viele Schritte und es dauert ewig und 3 Tage.
Ja, vor allen Dingen für einen Nicht-Koch.
Ja.
Weil ein Koch, der schneidet halt so einen Lauch. Zack, 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 zack.
Aber nee, darum geht's ja gar nicht.
Wenn ich das Lauch. Ja, doch, die Zubereitung. Aber auch die Zubereitung.
Du musst ja teilweise Sachen eine Stunde abkühlen lassen. Ja,
gut, das kommt noch dazu. Aber allein die Zubereitung, wenn ich dann sehe, wie der da Zwiebeln schneidet und das sieht bei dem so aus, der hat halt das geilste Messer und der hat das halt 1 Million Mal gemacht. Zack, 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 zack. Wenn ich Zwiebeln schneide, dann kann ich danach umziehen.
Aber ist es nicht genau das? Dass die Leute, wie wir davor sitzen und es bestaunen und dementsprechend auch auf diesem Video verweilen. Also mehr ist es ja nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich stelle nur fest, dass super oft damit geködert wird, irgendwie so, ich meine, vermutlich, weil es so abschreckend ist, zu sagen, ja, das dauert aber schon ein bisschen länger und ist kompliziert, weil das will ja keiner.
Und dann
ja.
Sofort würde ich sofort ausmachen.
Willst du ja irgendwas haben, was idiotensicher ist und in 5 Minuten gemacht? Und 5 Minuten heißt, es ist nie 5 Minuten. Ja,
es ist never. Nie 5 Minuten.
Nichts davon, was irgendwie in 5 Minuten Zubereitungszeit gemacht sein soll, ist in 5 Minuten zubereitet. Ich kriege die Sachen nicht mal in 5 Minuten aus dem Kühlschrank raus, die da alle gebraucht werden.
Hey Leute, ich bin John Gordon, Superkocher aus L.A. und ich zeige euch heute ein Rezept, das 17 Stunden dauert und mittelmäßig schmeckt. Bleibt dran. Mhm. Zuerst müssen wir einkaufen gehen in Kentucky. Ich fliege kurz hin. Wir sehen uns morgen. Hi, ich bin jetzt in Kentucky. Hier gibt es die einzige Zutat.
Aber was mich wundert, ist, dass ihr so komplizierte Rezepte habt, weil die Rezepte, die ich in meiner Timeline und Dings bekomme, die sind immer relativ simpel und dabei sind das bei mir meistens diese Low-Carb-Rezepte, die noch speziellere Zutaten erfordern als die Standardrezepte. Also was habt ihr denn tatsächlich dann euch angeguckt und nachgemacht, dass ihr die komplizierten Sachen kriegt?
Ja, wie gesagt, das Rezept, was ich gestern gesehen habe,
Spaghetti Meatballs.
Spaghetti Meatballs, aber die Meatballs, ich sag euch mal, was der gemacht hat. Erstmal hatte der so leckeres Baguette-mäßiges Weißbrot. Ja. Das hat er zerrissen in kleine Teile.
Ja.
Die hat er in Eier und ich glaube Milch, die er vorher zusammengemacht hat, getunkt. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Und
ja, machst du Frikadellen ja auch oft, ne? Irgendwie so ein Brötchen mit rein oder so.
Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Und dann hat er halt das Meat, also das Hackfleisch genommen.
Ja.
Und zusammengerollt mit den aufgeweichten Brötchen und dann halt 70 verschiedene Gewürze und Knoblauch und Thymian und was weiß ich. Ja, dann hat er das Tomatenmark hat er natürlich selber gemacht, also nicht irgendwie gekauft, okay. Sondern hat dann so eine Tomatenpresse oder sowas gehabt. Das habe ich noch nie gesehen, das Gerät. Da hat er dann die Tomaten selber so gequetscht, dass da quasi passierte Tomaten, so wie ich das verstanden habe, passiert sind. Und dann hat er das wiederum in der Pfanne, dann hat er den Sud davon, hat er abgegossen, weil er daraus eine Soße gemacht hat, mit Knoblauch und dies, das, Ananas. Dann die Nudeln, dann das alles zusammen, dann die Bällchen, dann hat er die Bällchen in der Pfanne knusprig gebraten, dann aber wieder rausgenommen und noch mal in den Ofen. Es waren so viele Schritte. Natürlich, das Video hat insgesamt eine Minute gedauert. Ja, also das zack, 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 zack.
Ja.
Und aber wie gesagt, mein eigentlicher Punkt ist gar nicht mal, dass es komplizierte Rezepte sind, die in einer Minute gezeigt werden. Mein Problem ist einfach, dass seit, wie hieß der, Jamie, ist es Jamie Oliver? Hieß der Jamie Oliver?
Mhm. Es gibt zumindest Jamie Oliver,
ja. Ja, der war doch der, meiner Meinung nach war der Erste, der diesen Kochtrend in den 90ern gestartet hat mit, wie hieß das, die Sendung nochmal, irgendwas mit Chef?
Keine Ahnung, der und Gordon Ramsay auf jeden Fall sind so die beiden Großen.
Genau, und dann fing das so an, dass der halt so in der Küche stand, davor waren Köche halt immer so, alles muss hygienisch sein und sauber und geordnet und so weiter. Und er war der Erste, der da so in seiner Lausbubenart, ne, gesagt hat, so, ich schmeiß das alles, der hat es einfach so wie so in so einen Schuhkarton reingeballert und ihm war alles scheißegal, was daneben ging und dann hat er noch, und dann war der noch cool und jung und dann haben alle gedacht, okay, Köche müssen jetzt cool sein. So, dann haben die Deutschen versucht, das zu kopieren und das Coolste, was sie gefunden haben, waren Tim Melzer und der Zacherl.
Und die Bücher sehen ja auch genauso aus, ne? Also Tim Melzer Bücher und Jamie Oliver Bücher vom Cover und so und von der Aufmachung ist ja.
Ja, die haben total dann gescoutet, ne? Die haben gesucht, okay, Köche müssen cool sein. So. Und dann haben sie Zacherl genommen, weil der so einen lustigen Bart hat. Der war zwar das Gegenteil von cool, aber ich habe einen lustigen Bart. So. Und dann hast du Tim Melzer. Der war quasi, der einfach ein Assi ist, mehr oder weniger, aber gut kochen kann. So. Und dann, die gibt's immer noch.
Hey Leute.
Die haben diesen Koch, die haben seit 30 Jahren, fahren die auf dieser Jamie Oliver Kochtrendnummer.
Jetzt nehmen wir die Karotte. Oh, cool. Die Karotte ist da. Sehr cool. Ja, ja. Ich kenne diese Videos. Und jetzt nehmen wir Mayonnaise. Die machen wir auch cool da rein. Wow, jetzt die Mayonnaise über der Karotte. Jetzt einfach nur den Salat schnibbeln, zack, in 3 Schritten. Okay, hey Salat, in 3 Schritten. Ja, ich liebe diese.
Ich liebe deine.
Noch nie gesehen, muss ich zugeben.
Ich liebe, wie du kochen zwar eigentlich gerne, wie du
cool nachmachst.
Nee, das war nicht so cool.
Das war richtig cool.
Aber vor allen Dingen, ich finde halt auch Videos eher unpraktisch. Ich will halt ein Rezept haben, wo geschrieben steht, was ich an Zutaten brauche mit Mengenangaben und dann, wie es zubereitet wird. Und ich will mir kein 5-Minuten-Video angucken und spulen müssen.
Man muss die ganze Zeit pausieren, um abzuschätzen, wie viele da rein. Und das Geile ist, am Ende essen die ja immer ihr eigenes Zubereitetes. Und wo ich mir auch denke, das funktioniert nicht bei Essen. Weil ich könnte in einen Schuhkarton kacken und einen Löffel davon nehmen und sagen, kein Mensch kann beweisen, dass das wirklich lecker ist, was du da gerade gemacht hast. Das ist einfach eine haltlose Behauptung.
Das Beste sind halt auch immer die Kommentare unter Rezepten. Wenn dann Leute schreiben, ja, jetzt, ich habe das nachgekocht und allen hat's geschmeckt.
Aber ich ist das denke, nicht eine Idee, wenn wir Videos machen und die Leute einfach komplett verarschen mit irgendeinem geilen, stylischen Essen, was einfach so kacke schmeckt, aber wir machen coole Videos dazu.
Ich weiß, wie ich mache so ein Video, genau aufgebaut wie so diese Instagram-Kochvideos. Dann haue ich da einfach Ravioli rein, mache die 2 Minuten in die Mikrowelle, zack, fertig. Immer noch beste Rezept.
Ja, Ravioli sind ganz lecker, ne?
Aus der Ravioli Dose? In der Mikrowelle ist hands down mit das Beste, was es gibt. Und es ist, jeder kann es, sofern du die Dose aufkriegst.
Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, dabei, bei Eddies Kochtipps.
In der
schwer oder leicht, die zuzubereiten sind.
Ja, aber es macht ja auch keinen Sinn. Das ist so, wie wenn Leute irgendwie sagen, ich spiele auf hart bei Videospielen oder so.
Oh ja. Mhm.
Weißt du, nur um damit angeben zu können, dass sie es auf hart gespielt haben oder so. Warum soll ich mir das Leben denn selber schwer machen, wenn es nur hart geht, um ein gewisses, um eine gewisse Mahlzeit oder so zu kriegen? Okay, dann ist es so. Aber
oder wenn man es auf Normal durchgespielt hat oder so, aber wie die Leute dann angeben, ich spiele es auf. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen World of Warcraft zu spielen. Das ist dann auch so, dass die Leute irgendwie damit angeben, dass sie sagen, die Klasse, die ich gerade spiele, die ist voll schwer. Meistens sind es Leute, die das dann auch nicht können. Die sind nicht gut, aber die geilen sich dann daran auf, dass sie die schwer zu spielende Klasse spielen. Wo ich mir denke, aber was hast du denn davon, wenn du es nicht kannst?
Die Leute sind beeindruckt, wenn du auf eine Party gehst, eine Mädel erzählst, dass du den Druiden spielst, ja, statt dem Firemage, dem Warlock. Ne?
Nicht so Easy Mode, Red Paladin wie du. Nee, ich spiele Firemage.
Auf Hardcore aber, ne?
Ich muss
auf
mal ein bisschen tanzen, ja, lieber.
Tschüss. Kannst du das denn gut? Ja. Ja, das ist so gut. Komm mal mit in die Gruppe. Nee, jetzt gerade schlecht. Gerade nicht.
Ja, ey, keine Ahnung. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn der Ohrenschmalz, die Ohrenschmalzkamera angekommen ist. Ich schicke euch einfach ein paar Videos.
Ich möchte auf dem Laufenden bleiben mit deinem Türkei-Trip, deinen türkischen Wurzeln.
Du hast viel zu erzählen in der nächsten Folge.
Kannst du bitte, das kann der Titel für die heutige Folge sein, die türkischen Wurzeln.
Etienne's türkische Wurzeln.
Ja. Okay.
Merhaba. Machen wir das Rätsel?
Ja. Warum müssen Wimbledon-Schiedsrichter verschiedene Sprachen lernen, um ihren Job ausüben zu können?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wimbledon-Schiedsrichter.
Mhm.
Das ist so spezifisch.
Mhm.
Weil du hättest ja auch Tennis-Schiedsrichter sagen können.
Mhm.
Moment, wir reden bei Wimbledon schon von Tennis.
Gute Frage.
Um diese Fangfrage. Nicht, dass wir jetzt eine Stunde lang Tennisfragen stellen.
Nein.
Und du dann sagst, ich habe nie gesagt, dass es hier um Tennis geht.
Wir haben aber in 250 Folgen noch keine Fangfrage gehabt. Also.
Ja, aber schon fiese Fragen. Also, Wimbledon-Schiedsrichter. Es ist das größte Tennisturnier der Welt.
Weiß ich nicht.
Ich weiß das. Hat es was damit zu tun, das wäre zu einfach, aber ich frage es trotzdem, hat es was damit zu tun, dass der Schiedsrichter sich mit den verschiedenen Spielern und Spielerinnen unterhalten muss?
Nee, ich möchte lösen.
Unmittelbar nicht.
Ich möchte lösen.
Ach, come on, Jochen, Bullshit.
Der Schiedsrichter muss in der Lage sein, Strafen für Spieler auszusprechen, die in ihrer Sprache fluchen.
Und völlig
ich,
richtig.
Ich meine, es gab nämlich in der letzten Woche irgendein Fall eines russischen, war das ein russischer Spieler, der irgendwie geflucht, ich habe es nicht verstanden.
Aber das ist doch so ähnlich, wie was ich gerade gesagt habe.
Du ja, hast aber gesagt, nicht, um mit ihm reden zu können, das ist schon was anderes.
Also die müssen es verstehen, richtig, wenn er flucht und dass er dann eine Strafe kriegt, ne?
Das ist die Lösung. Die Wimbledon Championships haben wie die meisten anderen Tennisturniere auch eine Regel, die das öffentliche Fluchen verhindern soll. Da beim Turnier allerdings Spieler aus über 60 Ländern teilnehmen, besteht natürlich das Risiko, dass obszöne Sprache auf dem Court zu hören ist, die von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen nicht als solche erkannt wird. Entsprechend werden ihnen Listen, laut The Guardian, mit Schimpfwörtern in verschiedenen Sprachen ausgehändigt. Wie umfangreich diese Listen sind, steht dort allerdings nicht. Schade, dass das jetzt wohl in der letzten Woche gerade aufgekommen ist, denn ich habe die Frage schon länger, der Artikel von 2014.
Okay. Habe ich letzte Woche gesehen, das Video, sonst hätte ich natürlich nicht gewusst.
Also wenn ich sage, damit die Schiedsrichter mit denen sprechen können, damit ist ja natürlich gemeint, dass die verstehen.
Ja, das hast du aber nicht gesagt. Du hast gesagt, mit denen sprechen können und darum geht es nicht. Es geht darum, dass die hören und verstehen sollen, wenn der andere etwas sagt, was auch gar nicht an den Schiedsrichter gerichtet sein muss oder an den Schiedsrichter gerichtet ist.
Sehr kleinliche Auslegung der Regel.
Wenn er sagt, wenn jemand schreit, verfluchte Fickscheiße, dann kriegt er halt eine Strafe und das ist nicht, damit der Schiedsrichter mit dem Spieler sprechen kann und sagen kann, selber verfluchte Fickscheiße.
Ja, aber in dem Moment, wo man jemandem spricht, impliziert das für mich auch, dass er die Person versteht.
Jochen, du darfst deine Frage stellen, denn wir hatten ja, nachdem du letztes Mal genölt hast und gemault hast, geklärt, wenn eine Frage zu schnell beantwortet ist, darfst du deine Frage stellen, die du als Ersatz hast. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich.
Ich komme mir gerade vor, wie in der Schule.
Ich war mir so klar, dass du das natürlich nicht machen würdest.
Ich habe eine Frage, aber ich habe die Antwort noch nicht gegoogelt. Also es ist so, es gibt jemanden, der mir ständig schreibt, nimm diese Frage doch mal endlich rein. Es weiß niemand. Er hat mir auch ein Video dazu geschickt. Es geht um Das möchte ich nicht sagen. Vielleicht brauche ich die Frage ja tatsächlich noch. Er hat mir auch ein Video dazu geschickt und ich habe ständig Rückfragen gehabt, dass ich nicht verstehe, was er genau damit meint. Aber
er hat dir eine Frage geschickt, du kennst die Antwort nicht und verstehst die Frage nicht. Sehe ich das richtig?
Also ich kenne die Frage, ich kenne das Thema. Und ich kenne aber nicht die exakte Lösung dieser Frage. Also ich verstehe, worum es da geht. Ungefähr. Wir können es ja mal so machen.
Du stellst die Frage.
Vielleicht ist das lustig. Ich stelle euch die Frage. Google noch mal eben die Lösung. Ist doof, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du die Lösung jetzt noch nicht kennst, geschweige denn irgendwas zum Lösungsweg weißt. Oder?
Doch, ich weiß, ich bin schon nah dran, sagen wir es mal so. Also die Chance.
Aber das heißt, dass du seit Wochen diese Frage kennst?
Seit Jahren.
Seit Jahren und einfach nie dich dafür interessiert hast, was die Antwort ist.
Doch, habe ich. Ich habe mir Videos angeguckt, aber ich habe es nicht verstanden.
Was?
Ich habe es nicht verstanden.
Jetzt will ich wissen, was das für eine Frage ist.
Nein. Nein.
Ich frage mich gerade, was da passiert ist. Du kriegst eine Frage zugeschickt und zwar immer wieder zugeschickt. Kennst die Antwort nicht, schaust Videos und kennst die Antwort dann immer noch nicht.
Er sagte, in diesem Video ist das Video die Lösung für die Frage. Ja, aber okay. In diesem Video, was 30 Minuten lang ist, wird in 2 Minuten auf diese Frage eingegangen. Und in diesen 2 Minuten wird aber nicht ganz genau deutlich, es muss ja auch rechtssicher sein, damit ihr mich hinterher nicht anscheißen könnt und sagen, das ist falsch verstanden. Ich muss ja selbst sicher
sein. Muss die richtige Antwort kennen, das ist richtig.
Ich muss das 100% verstanden haben. Und das ist tatsächlich schwierig im Moment. Aber vielleicht hat Etienne ja auch eine Frage zugeschickt.
Ich will jetzt wissen, was das für eine Frage ist.
Okay, ich stelle sie euch.
Ja.
Was ist der Spanien-Effekt? Jetzt muss ich mal die Antwort googeln irgendwie. Jetzt.
Wenn du die Antwort nicht kennst, das ist auch unfassbar schwierig.
Also, doch, ich weiß ungefähr, worum es geht. Bis ihr auf diesem Thema seid und in diesem Bereich, um was es geht, ist schon, glaube ich, 20, also ich glaube, dass diese Frage können wir über mehrere Folgen strecken. Das würdet ihr nicht schaffen. Mutmaße ich mal.
Alter.
Fangt doch mal an. Warte.
Das ist immer nur gut. Oh, warte, ich habe was entdeckt.
Ich brauche eine Frage.
Was ist der Spanien-Effekt? Hat es was mit dem Land Spanien zu tun?
Ich glaube nicht.
Wow. Okay, das macht es schwerer.
Nein, hat es nicht.
Es hat nichts mit Spanien zu tun. Das macht es nicht leichter.
Aber jetzt erwartet ihr, dass ich die andere. Ich bin jetzt ein bisschen unter Druck. Das macht ja keinen Sinn eigentlich, was wir jetzt hier machen, oder?
Das ist korrekt.
Also,
das ist auch geil. Der Spanien-Effekt. Und die erste Frage ist, ob es was mit Spanien zu tun hat. Deine Antwort ist, ich glaube nicht.
Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Quiz. Und ich verspreche.
Ich fand's gut. Bislang.
Wir googeln das nicht. Und du hast noch mal eine Woche Zeit, deine Frage vorzubereiten.
Okay, also in der nächsten Woche gibt es eine Frage von mir. Aber da kann ich ja jetzt die nicht mehr stellen, oder?
Ich sag ja gerade, wir werden jetzt nicht.
Ja, das Problem ist jetzt, das reicht ja schon. Okay, wir machen es einfach so. Sollten wir irgendwo von irgendjemandem die Lösung zugeschickt bekommen, sagen wir es zu Beginn der nächsten Folge. Ja, nicht, dass jetzt einer dir irgendwie im Smalltalk erzählt, ach übrigens, der Spanien-Effekt ist das und das. Jochen sich die Mühe macht.
Dann brauche ich eine neue Frage, Leute. Ne? Dann schickt mir gerne. Okay, ich habe einen Punkt. Ich habe eine Aufgabe für nächste Woche. Wir können Patreon machen, oder?
Ich bin gespannt.
Horst Lichter hat auch einen lustigen Bart. Ich sag euch, das ist wie Comedians in Deutschland, die alle irgendwie ein Gimmick haben müssen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, so entweder blonde Haare oder lange Haare oder eine Perücke oder ein lustiges T-Shirt oder immer irgend so ein klamaukiges Gimmick, das die als Clown outet in einer gewissen Weise.
Ja, ich meine, guck mal, wenn du an Giga dachtest früher, dachte man immer an Georg. Weil das war der charakteristischste Kopf der ganzen Gruppe.
Ja, aber den hat er ja nicht absichtlich als Gimmick.
Nee, aber zumindest es ist
er immer, sah halt einfach so aus.
Ja, der hat sich, ja, aber man hätte ja denken können, der hat sich eine Glatze. Nee, hat er ja nicht. Aber er hat, war der charakteristischste Kopf. Und immer wenn ich mit Leuten, das ist doch das mit dem, mit der hier, mit dem glatzigen Gamer. So.
Mit dem glatzigen Gamer.
Hm? So, das war das immer. Richtig. Oder dem mit dem Vollbart. So, ne? Das waren so.
Ja, okay, aber jetzt verwechselt man, glaube ich, irgendwas, woran man Leute einfach wiedererkennt, weil sie irgendwie besonders aussehen. Aber wenn jemand bewusst ein Kostüm anzieht, sozusagen. Oder, weiß ich nicht, irgendwie sagt, ich lasse, guck mal, wie viele bekannte Comedians in Deutschland es gibt, die alle ein Gimmick haben.
Mhm. Ja.
Aber entweder haben die ein Gimmick oder die sind witzig, meinst du?
Weiß ich nicht, ob ich diese Gleichung unterschreiben würde, aber zumindest ist es auffällig im Vergleich jetzt zu amerikanischen Comedians oder weltweit, dass die oft, also fällt mir auf, dass die halt einfach normal sind, so wie sie halt sind, und dann halt ihre Jokes machen, während in Deutschland immer so eine Klamauk-Komponente dazu
kommt. Der Polundermann, wie heißt der nochmal?
Ich kenne halt nur, dass die alle so eine Masche haben, die quasi das einzig Lustige ist.
Genau.
Aber das meine ich jetzt nicht mit Gimmick, also nicht im Sinne von irgendwie trägt eine Perücke, das gibt es ja auch bei dem einen oder anderen.
Ja, der hat eine
Perücke oder Verkleidung oder so trägt.
Genau, so Olaf Schubert,
das ist ja mit dem Polunder. Ne?
Der könnte ist ja sogar lustig, sein. aber das ist halt immer, oder, ja, keine Ahnung, Bülent Ceylan hat die langen schwarzen Haare,
Paul dann Panzer Atze hat Schröder hat
die Perücke und die Sonnenbrille. Keine Ahnung, ich kann es jetzt alle aufzählen, irgendwie haben die, also aus dieser Generation.
So, die fand es halt früher immer viel auffälliger, dass die alle so eine Masche haben, die quasi der Hauptteil ihres Humors ist, ne? Die, zum Beispiel bei Helge Schneider, die Art und Weise, wie Helge Schneider spricht, was in den 90ern und späten 90ern jeder ständig schlecht nachgemacht hat und was einem unfassbar schnell auf den Sack geht, nur getoppt wird von Leuten, die Monty Python-Filme nachsprechen. Schöne Grüße an den Informatikstudiengang an der RWTH Aachen 1994, ja, wo das auch, glaube ich, jeder gemacht hat.
Sind die auch Ritter der Kokosnuss?
Mhm. Und diese Masche bei wie hieß er nochmal? Ja, hallo erstmal.
Rüdiger Hoffmann,
genau.
Genau, das meine ich halt so, ne? Der saß ja dann auch immer auf seinem Stuhl und hat immer diese gleiche.
So, dann und die hast ist du geil, aber das Problem ist halt, irgendwann, also die nutzt sich halt relativ schnell ab, weil es ist immer die gleiche Art und Weise zu sprechen. Es ist immer der gleiche Aufbau der Story gewesen, ne? Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Und dann kommt irgendwie eine.
Aber die Leute haben es gefeiert über Jahrzehnte.
Normal anfangende Geschichte, die dann weiter eskaliert. So. Und das war es. Aber irgendeine andere Art von Comedy gab es nicht. Und diese Art von Comedians gab es zumindest eine Zeit lang. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr verfolgt. Nur, also ausschließlich.
Ja, aber und das war clever. Ja dann schon so weit bei Rüdiger Hoffmann. Wobei man sagen muss, der war viele, viele Jahre sehr erfolgreich damit. Und da war das dann ja schon so, der saß da und hat gesagt, hallo erstmal. Und die Leute sind schon ausgerastet. Mhm. Schon bevor der auch nur irgendwas Lustiges gesagt hat. Allein nur, weil er wieder da sitzt und sagt, hallo erstmal, waren die Leute schon außer sich. Mhm.
Aber ich glaube, ist das nicht ersetzt gut? In vielen Fällen den tatsächlichen, also den humoristischen Aspekt.
Also ist das sinnvoll und gut für die Comedians, ne? Also die machen das ja nicht aus Zufall, die machen ja schon, komm, ich muss mir, die überlegen sich ja vorher, was brauche ich für Markenzeichen, oder?
Ja, aber ich denke mir halt, du brauchst halt kein Markenzeichen, du musst lustig sein.
Ja, beides.
Aber ich glaube, das hat was auch mit der Humorkultur in Deutschland zu tun, weil die,
genau, das glaube ich auch.
Die Humorkultur in Deutschland kommt, ist teilweise vom Karneval geprägt, aber auch sehr durch Sketch-Comedy früher, Sketch-Up und solche Sachen. Das war alles sehr albern und übertrieben, auch früher schon so Rudi Carrell-Zeiten und so weiter, diese Sketche, dann auch ein Mike Krüger, Thomas Gottschalk in den Filmen und so weiter, das war alles immer, das war nicht so, also die Deutschen waren in der Zeit zumindest, würde ich jetzt mal sagen, nicht bekannt für besonders subtilen, smarten Humor, sondern das war schon so Slapstick auf die Fresse mit dem Kopf in die Torte, alles nichts oder hatte Tortenwerfen am Ende mit Heller von Sinn im großen Kostüm, so.
Und quasi das Kommando zum Lachen gehörte irgendwie zur Comedy auch mit dazu, wie im Karneval, ne, wo du immer tä, tä hast.
Genau.
Jeder Trottel weiß, jetzt wird gelacht. Und so ist das bei dieser Maschen-Comedy, ne? Also Comedy, die so eine Masche hat, wo dann schon gelacht wird, wenn einer sagt, ja, hallo erstmal. Ne? Genau. Weil das halt immer dasselbe ist und man weiß, aha, jetzt kommt was Witziges. Das Problem ist halt nur, aus meiner Sicht nutzt sich das halt extrem schnell ab und ich finde das dann extrem schnell langweilig. Aber wie du sagst, es scheint ja funktioniert zu haben. Nicht umsonst haben diese Comedians über Jahre oder Jahrzehnte Erfolg gehabt und alle anderen haben diese Art und Weise, Comedy zu machen, oder viele andere haben es kopiert.
Ja, es ist dieser klassische Clown, der mit der Clownsnase, den Clownsschuhen
und dem Quietschehammer.
Mit dem Quietschehammer und der Spitzblume.
Wird, lacht man, genau.
Ja, keine Ahnung. Es ist mir nur so aufgefallen, dass das echt, also mittlerweile geht es, glaube ich, es kommt so eine neue Generation an Comedians, die sich mehr traut, einfach so zu sein, wie sie sind und einfach mehr auch diese Observational Comedy machen. Aber so die, so eine gewisse Generation.
Amis, würde ich sagen auch.
Wie hieß er hier? Ingo Appelt mit seiner Dreiecksfrisur. Ja. Warum? Einfach nur Wiedererkennung. Weil du das Gefühl hast, meine Jokes alleine sind nicht wiedererkennend genug, deshalb habe ich eine lustige Frisur. Die kämme ich mir immer extra vor meinem Auftritt.
Ja, aber vielleicht sagen die auch einfach, die Deutschen sind zu blöd, die raffen es anders nicht. Ich muss das so machen.
Warum sollten sie es nicht raffen? Also ich meine, sie fanden es wohl akzeptabel, ne? Deswegen haben wir Ewigkeiten diese Comedy gehabt. Am schlimmsten fand ich den, wie hieß er nochmal, der Super Ritchie gemacht wird in Kaiser später.
Ja, Super Ritchie, Matze Knob.
Ja, aus meiner Sicht, der ja nicht mal ansatzweise irgendwie komisch war oder wenigstens gut hätte Leute imitieren können. Der Kaiser klang ja nicht wie der Kaiser. Luca Toni klang nicht wie Luca Toni. Er hatte halt ein Outfit, das relativ ähnlich aussah und hat mit einem schlechten bayerischen Dialekt gesprochen. Nichts Witziges dabei gesagt. Nichts, was auch nur ansatzweise einem das Gefühl gegeben, ah ja, komm, das stimmt, klingt schon wirklich wie der Kaiser. Sondern nur etwas, was auf der Straße jeder Zweite auch hätte machen können. Und trotzdem war es gigantisch erfolgreich, oder? Glaube ich zumindest. Also zumindest hat das jahrelang gemacht und war damit ständig im Fernsehen.
Ja. Der war, glaube ich, auch ein paar Mal bei Giga.
Ja. Echt? Der war vielleicht doch nicht so erfolgreich.
Nee, der ist ja früher durch die Lokalradios getingelt. Das weiß ich nicht, als ich mein Volo gemacht habe.
Ah, der
angefangen. 84, also, der kommt ja aus der Lokalradioszene in NRW. Und da mussten wir Trailer spielen von Super Ritchie. In den ganzen Tag, ich glaube, 50 Trailer im Programm gehabt. Und wenn er auf Tour gegangen ist, 150. Den ganzen Tag war nur Super Ritchie. Und alle inhaltlichen Elemente, Super Ritchie, der wurde so promotet, weil das Einzige war, was die Lokalradios als exklusiven Content hatten, einen halbwitzigen Comedian im Superman-Anzug.
Ja, aber da könnte ich mich auch komplett drüber auslassen. Radio-Comedy ist also mit das Schlimmste,
was es gibt. Gibt's auch gar nicht mehr. Oder?
Radio-Comedy, wenn diese auswendig gelernten Jokes kurz bevor Phil Collins anmoderiert wird, kommen. Ey, das ist das Allerschlimmste.
Ja gut, das sind ja angeblich witzige Moderationen, aber Radio-Comedy heißt ja ursprünglich mal, das ist was aufwendig Produziertes oder so, ne? Mit Stimmen, unterschiedlichen Charakteren, eine Punchline und ein Skript und irgendwie, ne, so die Familie Flodder, keine Ahnung, irgendwie.
Ja, ja, ja. Ich weiß nur, was du meinst. Also Super Ritchie war ja quasi ein Charakter im Lokalradio und nur dort zunächst mal, anfangs, der eigene Radiosketche halt hatte. Das war ja nicht nur ein Moderator, der einen Witz gemacht hat oder eine lustige Moderation.
Ja, ich meine sogar, der hatte auch eine eigene Agentur mit dem Kollegen von Radio NRW, André Fesch Spotting Image, und die haben dann auch Radio-Comedy für ganz Deutschland gemacht zusammen.
Das kann gut sein,
Damals gab es
ja auch sogar Jan Böhmermann hat doch sogar mit Lukas Podolski Jokes im Radio, glaube ich, von sich reden gemacht, bevor er durchgestartet ist und, glaube ich, von Podolski sogar mal verklagt worden oder so.
Ich habe keine Ahnung.
Jan Böhmermann?
Ja.
Okay.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nur, dass irgendwie eine Zeit lang mal diese, Super Ritchie gehört ja auch dazu, diese quasi Assi-Comedy, ne? So Assi-Charaktere. Dann gab es noch irgendwie Erkan und Stefan, die in diese gleiche Kerbe geschlagen sind.
Mundstuhl.
Ja, auch, aber ich meine, noch so ein bisschen anders. Wen gab es denn noch?
Ja, Mundstuhl war mit Dragan und Alda.
Ach so, ja, stimmt. Und dieser Bülent Schäler oder wie der hieß, hat das doch auch, glaube ich, gehabt, so einen Charakter, ne?
Ja, kann sein, ja.
Aber das war dann irgendwann auch out. Oder ich habe es nicht mehr verfolgt, das kann natürlich immer sein, weil ich habe irgendwann dann nicht mehr viel Radio gehört oder so. das Standardfernsehen geschaut und dann habe ich es nicht mehr mitbekommen, wer da angesagt war. Den letzten, den ich noch mitbekommen habe, glaube ich, als es anfing bei demjenigen, war Mario Barth. Da ja. endete dann so mein...
Der hat ja immer ein lustiges T-Shirt an.
Ja?
Ja. Genau wie Elton, der hat auch immer ein lustiges T-Shirt an.
Aber Elton, muss man ja auch sagen, der macht das ja, glaube ich, auch schon 40 Jahre so gefühlt, ne? Oder 30. Mittlerweile auch durch alle Programme durch, ne? Also
ja.
der macht im Öffentlich-Rechtlichen ja 1, 2 oder 3.
Der streamt auch auf Twitch übrigens, der spielt
ja?
auf Twitch Games, ja.
Quatsch, echt?
Ja, nein. Ich schwöre.
Echt? Elton? Ja.
Nein. Elton ist Let's Player, ja.
Ja, aber ich finde, es ist genauso wie Jürgen Drews. Ich finde, man kann ja halten von denen, was man will, aber sich so, ja, so lange in dieser Branche zu halten mit einer...
Sagt nichts aus, das ist richtig.
Ja gut, aber du verdienst halt dein Geld und du ja. arbeitest, das ist deine Arbeit und du kannst ja auch schnell weg vom Fenster sein. Ja, also wie viele Moderatoren oder Leute können wir uns nicht mehr erinnern, aber an Elton kann man sich erinnern, egal was man davon hält, der hat es geschafft, halt so lange irgendwie immer wieder... mit seinem Bäuchlein, seinem runden Gesicht und seinem smarten Lächeln.
Irgendwie. Ja, aber worauf willst du hinaus? Aber das sagt ja nichts aus.
Ich also, meine, Respekt hat er. Das sagt das aus. Ein Respekt, so lange sich in der Branche zu halten.
Aber ich sag's halt umgekehrt, weil wir ja merken, dass das nichts oder wenig mit Qualität zu tun hat. Deswegen sagt's halt nicht wirklich was aus, wenn man sagen könnte, jemand hat die Qualität, um sich irgendwie 20, 25 oder 30 Jahre mit irgendwas zu halten.
Naja, ich sage ja schon, also wenn du dich 30 Jahre als Elton in allen Fernsehsendern irgendwie hältst und Sendung moderierst und große Shows ja,
aber
moderierst.
Aber mit dem Argument kannst du sagen, Jürgen Drews hat Qualität, weil er mit einem Bett im Korn
mit dem Jahre Argument kannst du auch Frauke Ludewig sagen.
Ja gut, aber ja. Frauke Ludewig hat eine Sendung und die liest vom Teleprompter ab. So, und? Was macht die sonst noch?
Ja, aber ich habe die Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Okay, aber jetzt geht's ja dann wirklich um das, was der Moderator dann an Skill hat oder was? Egal. Ey, Elton ist auf jeden Fall immer noch da. Das ist richtig. So auch unsere Patreon-Kommentare.
Sehr schön. Du kennst die guten Radioüberbrückung. Bam, richtig geile Bridge. Wer macht das immer? Welcher Moderator, welcher Quizmaster? Jörg Pilawa, der mal keine Quiz mehr machen wollte, aber immer noch Quiz macht, der hat das auch immer so gemacht.
Hallo ihr Lieben, sagt Caroline. Caroline? So. Ich würde mich wahnsinnig freuen über eine Einordnung von Etienne über das Spiel Darmstadt 98 gegen Augsburg. Ich sag mal so, beim 3-0 bin ich Pommes essen gegangen und das ganze Drama danach habe ich verpasst, weil ich direkt in den nächsten Zug gestiegen bin. Ich hätte den Tag so gut nutzen können zum Rasenmähen.
Weil du Darmstadt-Fan bist, ne?
Aber da finde ich, muss man auch mal durch. Also das finde ich, mag ich auch nicht. Nach dem 3-0 schon aufstehen und gehen und das Stadion verlassen, ist nicht die feine Art. Man hat schon Mannschaften gesehen, die das 3-0 wieder gedreht haben.
Schlimmeres, ja.
Gut, Darmstadt hat in dem Fall, glaube ich, 6-0 verloren oder was? Oder
7-1. Ist nicht zur Halbzeit sogar schon so? Ich weiß es nicht.
Aber trotzdem, aber das habe ich mich tatsächlich bei dem Spiel auch gefragt. Ich glaube, zur Halbzeit stand es 5-0, also 0-5. Darmstadt hat ja zu Hause gespielt. Und dann sitzt du da, an einem schönen sonnigen Tag hast dir die Karten gekauft, sitzt da mit deiner Familie, 0-5 zur Halbzeit und du weißt, jetzt kommt noch eine zweite Halbzeit, die muss ich einfach nur absitzen.
Aber musst du ja nicht, kannst ja gehen.
Nee, aber theoretisch, wenn ich den vollen Wert der Karten nutzen will. Oder aber es ist ein extrem beschissener, kurzer Fußballtag. Du kannst einen langen, beschissenen Fußballtag draus machen. Ist schon nicht geil. Also ich fühle fühle da mit.
Ich nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man sagt, das gucke ich mir dann nicht mehr zu Ende an. Also,
ja.
Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein Spiel ist, wo würde es gedreht werden, irgendwie das die Mega-Sensation und vielleicht, keine Ahnung, Pokalfinale sein oder so, aber wenn es einfach nur ein Bundesligaspiel ist, wo es um 3 Punkte geht und die Mannschaft 0-5 zurückliegt, da würde ich mir auch schwer überlegen, ob ich das bis zu Ende gucken möchte. Weil ich die Art und Weise von Protest aus dem Stadion rauszugehen, wenn die Leistung zu beschissen war, eigentlich auch noch ganz okay finde. Jedenfalls besser als das Rumgepöbel und irgendwie Spieler auspfeifen und sowas halt.
Ja, habt ihr nicht das Video gesehen? Das
Trikot auszuziehen und so ein Blödsinn.
Da ist doch einer der Kapos, einer der Ultras, ist doch dann da über den Zaun geklettert und hat dann sich vor die Mannschaft gestellt und denen eine Ansage gemacht und die haben auch zugehört und er hat die richtig angebrüllt.
Hab ich gesehen.
Ja. Nee, hab ich nicht gesehen.
Moin Eddie und Jochen, sagt Jonas. Wie geht ihr damit um, wenn eure Kinder im Supermarkt nach Produkten fragen, die nicht auf der Einkaufsliste stehen?
Ich hab nie eine Einkaufsliste. Aber ja, wie gehe ich damit um? Dann sage ich, nein, lass die Flossen davon weg.
Echt? Das klappt nicht. Du hast kein Mädchen, ne?
Mir fällt dann bei, wenn ich dann die Sachen aufs Laufband lege, an der Kasse, stelle ich fest, dass da ungefähr 6 Schokoladenprodukte dabei sind, die ich nicht ausgewählt habe. Aber da ich auch kein Kostverächter bin, lasse ich es ab und zu auch mal durchgehen.
Sehr gut. Ich versuche immer, den Preis so möglichst gering zu halten. Also wenn die mit dem Teddy ankommt, der 40 Euro kostet, weil der da gerade sitzt und sie den haben will, dann gucke ich, ob ich ihn nicht noch so drehen kann. Mensch, der Bleistift da, der hat sogar hinten Radiergummi. Hast du schon einen Bleistift mit Radiergummi? Und wenn sie dann den Teddy fallen lässt und sagt, nein, habe ich noch nicht, der wird ja super in dein rosa Etui passen, weil der ist ja auch rosa. Und dann versucht
sie. Also nice, jetzt kann sie die Strategie immer anwenden, wenn sie den Bleistift haben will, einfach irgendwas Teureres rauszusuchen und sich dann auf den Bleistift runterhandeln zu lassen.
Du musst aber auch mal deinem Kind beibringen,
ja,
hart zu sein, einfach mal Nein zu sagen. Hast du deine Tochter schon mal angekackt?
Ja.
Nee, ich meine nicht angemault, ich meine angekackt.
Ja, also schon. Richtig laut?
Richtig ange...
Ja.
Ja. Weil das, ich kann mir das bei dir nicht vorstellen. Ja, aber
es ist so ein Mädchen. Und es ist auch, man muss auch sagen, es ist ein Einzelkind und ein Mädchen. Da kann man, also ich schreie manchmal doch, ich habe sie schon mal angeschrien.
Ja, das würde ich gerne mal hören. Du kannst, never ever kannst du deine Tochter anschreien.
Hier wichtig, also du musst ja, es ist ja nicht essentiell, sein Kind irgendwie anzumaulen wie Blitz und Donner, aber viel wichtiger ist ja einfach mal Nein zu sagen, ohne laut zu werden. Ja, wie oft passiert das, wenn sie dich um etwas fragt, was eigentlich weder geplant, Punkt, was eigentlich
das
nicht
fragt,
geplant
ist. Das fragst du Jochen, der einen Hund sich angeschafft hat?
Nein. Ja, und das Bett gebaut und das Gartenhaus.
Also, wenn sie 10 Sachen beim 10-mal Einkaufen haben möchte, finde ich es eine gute Quote, wenn sie 3 davon nur kriegt.
Wow. Ja.
Ist das schon...
Es ist 7-mal, ist in der Mehrheit der Fälle Nein gesagt.
Ist das schon über den Tisch gezogen und bin ich da schon zu lasch?
Naja, weil das Kind geht davon aus, dass es jedes Mal 3 Sachen kriegt.
Moment, wenn sie bei einmal einkaufen 10 Sachen haben will, kriegt sie 3 davon?
Nein, wenn die 10-mal einkaufen, kriegt eine Sache. Also bei 10-mal will sie eine Sache. Bei
das
10
ist doch,
und
ist doch
ich werde bei 3 das heißt, Einkäufen weit. Sagen wir ganz ehrlich, okay, bei 4. Aber unter der Hälfte.
Aber das heißt, bei 6 Einkäufen sagst du, heute gibt's nichts.
Genau.
Wirklich?
Also 5 bestimmt.
Ich habe das Gefühl, je länger ich frage...
Nein,
5. Kriegst halt auch kein Nein.
Mehr als 6, aber auf keinen Fall. Also ich versuche es so wenig. Leute, habt ihr noch eine Frage jetzt hier?
Eigentlich müsste ich ja das Rätsel gewinnen beim nächsten Mal, weil Jochen nicht Nein sagen kann.
Oh, nicht schlecht. Stark.
Haben die Mitarbeiter einer Teefabrik auch Kaffeepausen? Möchte Jens wissen. Nein, natürlich nicht.
Mitarbeiter bei einer Karottenfabrik machen ja auch keine Karottenpausen, von daher, ich würde sagen, ja.
Vibratorfabrik?
Hubert K., meine Frage startet mit einer kleinen Geschichte. Ich war noch klein, circa 5 Jahre alt und mit meinen Eltern im Urlaub. Im Meer hat mich damals eine Qualle erwischt und richtig schlimm genesselt. Ich habe das Gefühl, das wird so eine Spider-Man-Story. Im Hotel wollte mir mein Vater dann Schmerzmittel geben und ich fing noch schlimmer an zu weinen. Und meinte, wieso Schmerzmittel? Es tut doch eh schon alles so schlimm weh. Das ist ein komisches Argument. Nun zu meiner Frage. Sollte es nicht Anti-Schmerzmittel heißen?
Ja, genau.
Um solche Missverständnisse zu vermeiden. Oder ähnlich wie im Englischen Painkiller.
Hm. Absolut richtig.
Das ist eine gute Beobachtung, ja. Schmerzmittel.
Ja. Ob man nicht noch mehr Angst hätte, wenn es Painkiller ist? Wenn man denkt, man hat einen schmerzvollen Tod vor sich, wenn man das missversteht?
Ja.
Ich habe übrigens Zuschriften bekommen, ihr erinnert euch, ich habe letztes Mal gefragt, wie es mit dem Thema Remote Gaming aussieht. Also nicht den Gaming-PC selber zu Hause zu haben, sondern sich quasi auf dem System einzuloggen. Ich habe einige Zuschriften bekommen und 2 Sachen haben sich rauskristallisiert. Das eine nennt sich GeForce Now. Mhm. Ist sowas wie PS Now, wie PlayStation Now, das jetzt anders heißt. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Das sind Spiele, die aus einer Bibliothek stammen und da ist nicht alles spielbar. Dafür ist es aber relativ günstig, wenn es spielbar ist. ist nicht ganz das, was ich wollte, weil ich im Prinzip einen Rechner haben wollte, auf dem ich alles installieren kann, wie ich lustig bin und nicht darauf angewiesen bin, etwas aus einer vorgefertigten Bibliothek spielen zu können. Und das zweite, von dem ich gehört habe, nennt sich ShadowTech. Ich lese mal gerade die Mail von Uncle Marston, der schreibt, damals kostete der Spaß um die 20 Euro pro Monat, heute sind wir bei 30 bis 50. Und dann schreibt er, das ist der Grund, warum ich das Abo gekündigt habe, für einen Gaming-PC. Und 30 bis 50 finde ich, boah, ist schon, ist eigentlich noch im Rahmen, ne? Wenn man dafür eine gute Hardware bekommt. Ja. Sofern das dann tatsächlich auch in der Qualität, die man haben möchte, spielbar ist. Ich rechne halt, wie oft muss man sich, wenn man sich einen guten Gaming-PC kauft, also so einen gerade aktuellen, wie oft wird der upgedatet und was kostet der? Ich sag mal so, ab 2000 geht's los. Und spätestens alle 3 Jahre oder so holt man sich einen neuen. Damit bist du bei 600 bis 700 im Jahr. Bei den 30 bis 50 im Monat bist du auch nicht bei mehr Geld und musst halt nicht ständig deine Hardware updaten. Mhm.
Ja, dann probier das aus und
vielleicht probier ich es beim nächsten Mal aus.
Martin Neumeier fragt, hey ihr drei, habt ihr aktuelle Hörbuchempfehlungen?
Nö. Ich höre gar keine Hörbücher.
Ich habe, habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, das Matthew Perry Hörbuch.
Das ist gut, das stimmt.
Wir haben gar nicht
mit dem Tod geredet von ihm, ne?
Ja, genau. Allerdings sollte man das halt auf Englisch hören, damit man dann auch original Matthew Perry hört, wie er das vorträgt oder vorliest. Wenn man, da muss man aber dann halt Englisch gut können.
Aber das fand ich, gibt's aber viele.
Fand ich sehr gut, auf jeden Fall.
Ja. Von Michael J. Fox fand ich auch toll.
Oh, die kenne ich noch nicht. Das klingt auch gut.
Dann, wir haben schon gesprochen über die von Andre Agassi. Mhm. Die auch, wenn man kein Tennis-Fan ist, irgendwie ganz gut ist. Ist
auch super, ja.
Warte mal, wo kann ich denn meine Bibliothek sehen? Ich habe ja so ein Hörbuch-Abo, wo man jeden Monat ein neues bekommt. Was habe ich denn da noch Gutes? Ich habe einige Sachen von Stephen King, die Kurzgeschichtensammlungen von Stephen King. Da sind coole Stories dabei. Habe ich im Original, weiß ich nicht, ob es die ob es die alle auf Deutsch gibt. Open ist der Name der Autobiografie von Andre Agassi.
Von Matthew McConaughey, Green Lights, auch sehr, sehr gutes Buch, Hörbuch, auch von ihm vorgetragen.
Ich habe noch 2001 Space Odyssey, aber da ist natürlich die Frage, ob man das eh schon kennt und ob man den Film kennt, dann braucht man es möglicherweise nicht. Das fand ich aber auch sehr gut.
Aber hast du Zeit, Hörbücher zu hören, Eddie? Und wann? Also du
zum Einschlafen oder im Auto.
Ja? Ja. Okay.
Zum Einschlafen und im Auto. Einschlafen immer so eine Sache ist, weil man ja, dann nach einem Kapitel einpennt und dann läuft das Hörbuch immer noch 3 Stunden weiter irgendwie und dann ja, musst du dich da immer wieder zurechtfinden. Aber es geht schon, aber am meisten höre ich es natürlich im Auto.
Da habe ich noch eins hier für unsere Freunde von dem Verbrechen-Podcast von Marc Benecke, das ist so ein Forensiker. Mein Leben nach dem Tod, wie alles begann. Kriminalbiologe ist der. Das fand ich ganz spannend.
Ja. Das sind doch schon mal ganz gut.
Sachbücher noch, aber ja, Bad Science kann ich auch noch empfehlen von Ben Goldacre.
Mhm. Bad wie Bad? Nee, Bad wie schlecht.
Schlechte Wissenschaft, das ist so. Okay. Da geht es um darum, wenn Leute, die nichts von Wissenschaft verstehen, in Medien über Wissenschaft berichten. Sehr gutes Buch.
Okay. Martin, ich hoffe, wir haben dir geholfen. Dann nochmal ein großes Dankeschön an alle Patreons, die uns hier supporten. Vielen, vielen Dank. Und ja, ihr bekommt den Podcast, wenn ihr noch überlegt, ob ihr auch mal Patreon werdet, bekommt ihr früher am Tag der Produktion mal 2 Tage, mal 1 Tag, mal 3, 4 Tage, je nachdem. 4 Tage ist eher selten. Werbefrei und ihr könnt uns Fragen stellen, kommentieren und so weiter. Also werdet Teil der gewachsenen Porn-Community. Und ich gehe jetzt zum Tennis. Okay. Und danach fliege ich nach Istanbul und lasse mir neue Geheimratsecken pflanzen.
Geil. Dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. Da muss ich lachen. Zu 80% Fake. nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo, wir sind Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch kurz VORN, ein True Crime Podcast der etwas anderen Art. Aber warum eigentlich der etwas anderen Art, liebe Alice?
Lieber Etienne, weil die kleine Schwester von Porn, eurem Stammpodcast, Podcast ohne richtigen Namen, sich, als Georg und ich drüber nachgedacht haben, zur Aufgabe macht, Verbrechen sehr, sehr genau zu recherchieren, sehr Fakten intendiert zu bleiben und gleichzeitig aber auch Humor in den Fokus zu nehmen. Mhm.
Humor.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Zusammenfassung dafür. Ne? Es gibt halt sehr, sehr viele Podcasts, die manchmal mir zumindest ein bisschen trocken vorkamen und manchmal auch so ein bisschen mit dieser so Semi-Betroffenheit. Und davon gibt es halt genug. Und da wir einen Podcast machen, bei dem wir auch, ob nun angebracht oder unangebracht, an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen finden, dachte ich mir, dass das vielleicht auch ein Ansatz sein könnte, das ein oder andere Verbrechen aus diesem Blickwinkel oder mit diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein Highlight finde ich ja immer unsere Trottelfolgen. Es gibt ja eben nicht nur Täter, die sehr schlau sind und andere Leute sehr schlau und
fiktiv. Es geht um die Täter. Ja, gut, ich dachte, die Trottelfolgen ist, weil wir das machen.
um die Ecke bringen, sondern Beispiel, der Täter bleibt im Schornstein hängen. Auch das hatten wir gehabt, da kann man auch mal richtig lachen. Alle zwei Wochen gibt es unseren Podcast, den Alice, wie gesagt, uns vorträgt und recherchiert und eigentlich wie kaum ein anderer aufbereitet, sehr tief. Alle zwei Wochen immer montags, abends um 20 Uhr bei allen Podcast-Dealern eurer Wahl. Also einfach mal reinhören.
Einfach reinhören, einfach mal Play vorn. Verbrechen ohne richtigen Namen.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Bitte.